Lieber Christian, hallo, grüß dich.
Hallo, hallo, Delaseto.
Ja, erstmal danke, dass wir dich nochmal interviewen dürfen. Die Yvonne ist ja dabei, und ich wollte auch fragen. Ja, als Thema haben wir das 18-Monats-Training für Erwachsene, stimmt, ist wahrscheinlich auch
Das ist gut,
richtig. Ja, das läuft im Moment noch, aber im Dezember 2020, also kommenden Dezember, beginnt der zweite Zyklus davon. Meine erste Frage, wenn man sowas anbietet für Erwachte und also auch die Unterscheidung macht, erwacht und unerwacht vielleicht, dann müsste man ja auch erstmal ganz genau definieren, was man darunter versteht, damit man wirklich auch über das Gleiche redet. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ja. Aufwachen oder Erleuchtung. Mit den beiden Begriffen verhält es sich so. Vor 20 Jahren, da redeten die meisten Menschen von Erleuchtung. Und dann hat man mein Lehrer vor allem, den Begriff Aufwachen genommen, weil er sagte, der ist nicht mit so viel Bildern verbunden, der ist nicht mit so viel, und vor allem Aufwachen bedeutet, aus dem Traum aufwachen, man verliert Identitätsvorstellungen, Konzepte, man verliert. Erleuchtung klingt so, als wenn etwas dazu käme, nämlich Licht. Und so wurde der Begriff Aufwachen geprägt. Inzwischen ist es aber so, dass dieser Begriff wieder vereinnahmt wurde von Menschen, die darunter gar nicht Erleuchtung verstehen, sondern ein Bewusstseinsruck, ein bestimmtes Wachwerden, alles Mögliche wird inzwischen darunter verstanden, sodass ich jetzt langsam überlege, zu dem Westlichen, der Begriff des Erwachens kommt aus Indien. Der Buddha hieß der Erwachte. Und im Westen, in der christlichen Mystik, da wurde erleuchtet als Begriff gewählt. Also, dass ich inzwischen eher darüber nachdenke, zu diesem altehrwürdigen Begriff des Erleuchtetseins wieder zurückzukehren. Ja, es ist ziemlich deutlich, was damit gemeint ist. Vielleicht so als Erinnerung für jeden, als man 2,5 oder 3 Jahre alt war in der Zeit, gab es schon einmal einen richtigen Shift, eine richtige Transformation, eine wirkliche Veränderung, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr sagten, Willi hat Hunger und zeigten vielleicht so hierher, sondern sagen konnten, ich habe Hunger. Und dann wurde gleichzeitig, konnten wir dann sagen, ich will. Und ich will nicht. Diese Veränderung war so dramatisch, dass wir deswegen aus der Zeit zuvor fast nichts erinnern, weil das in einer anderen Struktur abgelagert ist. Es ist im Gedächtnis, aber unter einer anderen Struktur, nicht mit dem Ich als Mittelpunkt. Das fing dann an, dass wir alles wahrgenommen haben in Bezug auf das Ich. Wenn wir einen anderen Menschen wahrnehmen, dann nehmen wir wahr, ob er mir sympathisch ist, was ich mit ihm machen möchte. Wenn wir dies und das wahrnehmen, dann nehmen wir wahr, ob ich das schon kenne, ob sich das einsortiert in meine bisherigen Vorstellungen. Alles, was wahrgenommen wird, hat das Ich als Zentrum, tausend Fäden, wie so Spinnweben zu den verschiedenen Objekten und Erfahrungen und alle immer zu dieser Achse. Jedenfalls so wie es damals eine Transformation gibt, gibt es erneut eine Transformation, die aber nicht ganz so von alleine geschieht, nicht so naturwüchsig. Und diese Transformation nennen wir Erleuchtung. Was da passiert ist, dass dieses Ich als Wahrnehmungsmittelpunkt verschwindet. Dadurch verschwinden auch die ganzen Fäden. Und das hat zur Folge, dass der Verstand ganz still wird. Der wird ganz still.
Kann ich da eine Zwischenfrage stellen? Also du machst keinen Unterschied zwischen Erwachen und Erleuchtung, oder? Weil manche trennen das nochmal. Die sagen, erst ist Erwachen und irgendwann, wenn die Person die ganze Struktur verloren hat, dann ist du Erleuchtung.
Nee, das ist Unsinn. Die Struktur verliert sich durch das Erwachen. Wenn der Verstand still wird, dann wird ein anderer Bereich wahrgenommen, der vorher nicht wahrgenommen wurde. Wenn mich Menschen fragen, was denn das Aufwachen ist, die gar keine Ahnung haben und die interessiert sind, was ich denn so arbeite und tue, dann erkläre ich ihnen das folgendermaßen. Hier oben haben wir bestimmte Wahrnehmungen. Sinneswahrnehmungen, wir sehen, hören, spüren. Und dann haben wir Gedanken, die können wir als darüber so einordnen. Gedanken, Bilder, Erwartungen, Befürchtungen, all das, die Gedanken und die Bilder, die Sinneswahrnehmungen. Und dann von den Sinneswahrnehmungen die Körperwahrnehmungen und darunter können wir Gefühle einsortieren. Das ist der Bereich, in dem der normale Mensch sich bewegt und aufhält. Und das ist der Bereich, in dem der normale Mensch sich vorstellt, dass daraus er besteht. Darunter ist ein ganz anderer Raum, der gar keine Grenze hat, in dem andere Wahrnehmungen existieren, von Grenzenlosigkeit, Zeitlosigkeit, und damit verbunden von einem tiefen Frieden, einem Glück, der Ewigkeit als Zeitlosigkeit, eine andere Wahrnehmung. Erleuchtung zeigt, dass dieser tiefere Raum das eigentliche Zuhause des Menschen ist. Und wenn er durch diese Transformation in diesen tieferen Raum kommt, was nur ein Bild ist, dann nimmt er sich in diesem tieferen Raum wahr, sondern er nimmt sich selbst als dieser grenzenlose, zeitlose Raum wahr. Und alles da oben, Gedanken, Körperempfindungen, Bilder, alles das kann er ebenfalls noch wahrnehmen, wenn es gebraucht wird und wenn es gerade wahrzunehmen ist. Aber er nimmt es aus dieser tieferen, aus dieser ganzheitlicheren Perspektive wahr. Und diese Veränderung, von da nach da zu kommen, das ist Erleuchtung und Aufwachen, weil das ein wirkliches Hineinfinden in etwas anderes ist, nannten die Mystiker früher das auch einen Durchbruch. Und tatsächlich einen Durchbruch in die Tiefe, sie nannten es den Durchbruch in den inneren Abgrund, in den inneren Grund, der gleichzeitig der göttliche Grund ist. Aufwachen der Erleuchtung bedeutet jetzt also, diese Veränderung, diese Transformation, dieses Hineinfinden in diesen anderen Raum. Und das geschieht nicht durch ein Einüben, sondern geschieht durch ein, in aller Regel, durch einen plötzlichen Shift. Ein plötzlicher Shift, der sogar erlebt wird als ein inneres Fallen oder Sinken in immer tieferes, bis das Sinken oder Fallen plötzlich ein Schweben wird und dann zu der veränderten Wahrnehmung führt. Und das ist die Auflösung dieser ich-zentrierten Wahrnehmungsstruktur. Und deswegen kann im selben Augenblick, wo dieses Sinken in das Schweben übergeht, ist der Verstand komplett still. vorher hat er das Denken selbst nachts nicht unterbrochen, das geht in den Träumen weiter. Und jetzt plötzlich ist der Verstand still und wird nur noch, bewegt sich nur noch, wenn er gebraucht wird. Und Aufwachen ist nicht eine solche Erfahrung, die vielleicht über 2 Wochen anhält oder auch nur 2 Stunden, sondern Aufwachen oder Erleuchtung bedeutet, dass das jetzt die dauerhafte Seinsweise wird. In der Art, dass wenn man viel arbeitet, gerade ein wichtiges Projekt oder Problem löst, die Stille mehr in den Hintergrund tritt, der Frieden mehr in den Hintergrund tritt, die Glückseligkeit einem in dem Augenblick in Ruhe lässt, solange bis dieses Projekt zu Ende ist. Das sind auch innere Projekte, die dann, wenn sie zur Ruhe kommen, die Stille wieder ganz in den Vordergrund treten lassen, sodass man dann, dass es sich dann anfühlt, als wenn man von der Stille wieder aufgeschlürft würde. Manchmal fühlt es sich richtig wie so ein aufgeschlürft werden an und meistens, dass die Stille einfach einen überweht oder überflutet, hineinnimmt. Das Wichtige daran ist, das haben viele Theoretiker oder so sich immer gefragt, wo findet diese Wahrnehmung statt? Weil es ist definitiv etwas anderes als das Fühlen. Die tieferen Erfahrungen sind etwas anderes als das Fühlen. Gefühle sind immer begleitet mit einer stärkeren Körperaktivierung, Atemfrequenz, Herzschlag und Muskeltonus, während die tieferen Erfahrungen begleitet sind von einer Abnahme der Körperfunktion. Herzschlag geht zurück, Atemfrequenz geht mitunter drastisch zurück. Der Körper löst und entspannt sich. Also es sind auch von der Erscheinung her ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Und es ist ein ganz unterschiedlicher Raum. Und tatsächlich hat seit Aristoteles hat der Mensch sich angewöhnt, die Seele in diesen 2 Teilen wahrzunehmen. Sinnesgebundenen, wo auch das Fühlen zugezählt wurde, und den vernunftgebundenen Teil. Diese Zweiteilung war vorherrschend für die Betrachtung der Seele. Und so noch vor Meister Eckhart fing es an, dass die Mystiker sagten, nee, es ist ein 3. Teil, der allerdings dem normalen Menschen einfach gar nicht zugänglich ist.
Ja, das war jetzt sehr anschaulich und kann ich gut nachvollziehen und gibt Klarheit, das zu sehen. Ich würde es trotzdem jetzt gerne mit meiner bisherigen Definition von Erwachen vergleichen.
Ja.
Also ich würde sagen, es ist eine Art, die Gewohnheit, alle Wahrnehmungen, alle Gedanken, alle Gefühle auf ein nicht existierendes, aber gedanklich gedachtes Ich zu beziehen, die fällt irgendwie weg, diese Gewohnheit. Und die energetischen Strukturen, die damit zusammenhängen. Also das ist ja aber eigentlich kein Widerspruch zu dem, was
das du ist, sagst. Das ist dasselbe. Und das lässt nur die Frage auftauchen, weißt du, worin ist diese Gewohnheit begründet? Wir haben Gewohnheiten, die wir wieder aufgeben. Wenn wir merken, oh, ist lästig, immer. Dann haben wir Gewohnheiten, wie beispielsweise das Rauchen, die da jemand nicht aufgeben kann, möchte, aber nicht kann. Und dann fragt man, was ist der Grund für diese Sucht in diesem Fall? Ne? Und jetzt muss man sich fragen, warum haben wir die Gewohnheit mit dem Denken? Und da gibt es folgende Antwort. Solange der Mensch mit dieser Orientierung auf den Tod hinlebt, indem er die Angst vor dem Tod beiseite drückt, ist er die ganze Zeit, beschäftigt er sich die ganze Zeit um der Leere und dem Tod, an die die Leere ihn erinnert, um damit nicht in Kontakt zu kommen, weil das eine Angst hervorrufen könnte, die mir so mörderisch erscheint wie der Tod selber. Das für das kleine Kind war diese Angst mörderisch. Und mit 4 Jahren begann dieses Kind, die Angst vorm Tod zu verdrängen. Man dachte noch tot, aber fühlte nicht mehr tot. Man stellte sich den Tod vor in Bildern, aber man konfrontierte sich nicht mehr mit dem Nichts und der Leere. Und darum baute man so eine Struktur auf, die beinhaltete, die ganze Zeit zu denken. Gewissermaßen sagt der Mensch sich, solange ich denke, solange ich also etwas tue, innerlich, solange beweise ich, dass ich lebe. Und in meinem Tun richte ich mich immer auf etwas aus, was das Leben beweist, indem ich daran denke, was ich Mittagessen koche, wen ich morgen treffe, was für einen Plan ich übermorgen habe. Mit all diesen Dingen beweise ich, dass ich lebe und tue so, als wenn ich morgen, übermorgen, nächstes Jahr und dann auch noch leben werde. Das heißt, das Ganze ist tatsächlich ein dem Tod entkommen und den Gedanken und dem der Angst vor dem Tod zu entkommen. Und das hört durch das Aufwachen auf. Es ist gewissermaßen, darum nannten die Mystiker es den inneren Tod, den mystischen Tod, weil man innerlich so sehr loslässt und alles so sehr aufgibt, dass man keine Zukunft mehr hat, an der man sich festhält und ganz in der Gegenwart hineinstirbt. In die Tiefe sinken, durch den Atem, der dann nahezu aufhört, durch all das ist man auch manchmal konkret mit der Angst vor Ersticken konfrontiert, mit dem Tod an sich konfrontiert. Man überlässt sich diesem Augenblick so vollständig, dass man nichts Zukünftiges und dadurch auch nichts Vergangenes mehr im Wahrnehmungsbereich hat. All das verschwindet, all das stirbt einem weg. Und darum, nach dieser Transformation verschwindet die Angst vor dem Tod. Es fühlt sich sogar an, als wenn der Tod hinter einem liegt. Man ist nicht mehr ausgerichtet auf etwas und nicht mehr ausgerichtet gegen etwas. Und dadurch fällt die Anspannung weg und dadurch fällt auch die Notwendigkeit, was du Gewohnheit nennst, des ständigen Denkens, in dem alle Gedanken auf mich bezogen sind, fällt dann weg. Dann können die Objekte da sein, wenn sie da sind und wieder verschwinden in die Leere, werden sie wieder verschwinden und das Denken ist nichts Kontinuierliches mehr. Nichts kontinuierlich heißt ja, dass für den normalen Menschen mehr als 99% der Gedanken lästig und überflüssig sind. Ne? Wenn man sich abends hinsetzt und denkt, naja, was ist jetzt heute für ein Tag gewesen? Welche Gedanken hätten unbedingt sein müssen, ohne die also gewissermaßen der Tag ein Verlust gewesen wäre? Da kommt man nicht auf viele Gedanken. Oft, wenn man ehrlich ist, auf gar keine Gedanken, die wirklich sich gelohnt hätten an dem Tag. Und trotzdem war man 16 Stunden mit Denken beschäftigt. Mit was? Und das Lästige am Denken ist noch nicht mal das Denken selbst. Das wirklich Lästige und Leiderzeugende ist, dass es einen daran hindert, die Unendlichkeit, das Erfülltsein, die Glückseligkeit zu erfahren. Das ist das eigentlich Schlimme an diesem Denken.
Ist die Stille dann das ewige Leben, oder?
Ja, das ewige Leben, müssen wir uns nur fragen, was das ewige Leben ist. Die meisten Menschen denken das ewige Leben als eine endlose Aneinanderfolge von Kalendertagen. Aber das ist nicht ewig. Das ist nur lange andauernd. Das ist nur sehr lange andauernd. Es ist nicht außerhalb der Zeit. Außerhalb der Zeit ist eben genau das, diesen Augenblick so zu erfahren, dass er auf nichts Zukünftiges bezogen ist. Und dadurch wird dieser Augenblick erfahrbar als etwas, was nicht aufhört.
Oder das Paradies auf Erden.
Das ist das Paradies auf Erden, weil dadurch in diesem Augenblick die reine, pure Glückseligkeit erfahren wird.
Und diese Glückseligkeit kann sich vertiefen, oder?
Kann sich vertiefen. Ich glaube, nicht mal so sehr die Glückseligkeit vertieft sich, sondern die Dauerhaftigkeit vertieft sich, die Selbstverständlichkeit vertieft sich. Also das aufgewachte Sein vertieft sich dadurch, dass die Stille und mit ihr die Glückseligkeit dauerhafter, selbstverständlicher den Alltag und das Leben immer mehr durchzieht. Es muss nach dem Aufwachen, muss es ja in die verschiedenen Lebenskontexte hinein.
Das hat dann mit der Person sozusagen zu tun, also nicht mit der Stille an sich.
Ja, nicht mit der Stille an sich, sondern mit der Person. Insofern, als Dinge weggeräumt werden müssen. Die Arbeit nach dem Aufwachen ist mehr eine Aufräumtätigkeit, nicht irgendwie nicht irgendwas irgendwo hinzuwollen, ne? Sondern ein Aufräumen von dem, was im Wege steht.
Und da hätte ich noch eine andere Frage, also diese Stille, die erfahren werden kann,
ja.
Kann die auch nochmal wegfallen?
Ja, sicher. Ich meine, sie fällt für jeden immer wieder mal weg, wenn man in heftiges Problem oder Auseinandersetzung mit sich oder anderen kommt und taucht dann wieder auf. Aber ein großer Teil der Menschen, die aufgewacht waren, sind wieder eingeschlafen und dann hat die Ich-Struktur wieder sozusagen die Regie übernommen. Wir können uns das so vorstellen. Oder ich möchte, weswegen auch die Arbeit nach dem Aufwachen so wichtig ist, etwas sagen, was nach dem Aufwachen nicht nur typischerweise, nein, generell in einem längeren Zeitraum stattfindet. Nämlich, dass wir uns, wenn wir uns den Menschen anschauen, was er so bisher in seinem Leben gemacht hat, dann ist da auch etwas passiert, was man nennen kann, wie, dass er einzelne Teile seiner Persönlichkeit so am Rand des Weges liegen gelassen hat. Da ist eine bestimmte Beziehung, die nur halbherzig abgebrochen wurde, innerlich nicht verarbeitet. Da ist noch etwas offen. Man will die vielleicht nicht mehr dran denken, aber das bedeutet, dass man einen Teil von sich weggeschoben hat. Depressionen, die man überstanden hat, wo man dann froh war, die zu überstehen, nicht mehr dran denken. Dieser Teil kommt einem merkwürdig fremd vor, scheint gar nicht zu einem zu gehören. Man lässt ihn liegen. Man hofft dann nur, dass er nicht wiederkommt. Viele andere Dinge, die man nicht wirklich integriert hat, so dass man eigentlich viel ärmer dran ist, als man sein könnte. Und nach dem Aufwachen geschieht etwas, was so aussieht, als wenn nach dem Aufwachen auch der Organismus einen drängenden Wunsch hat, diese verschiedenen Teile der liegen gebliebenen Persönlichkeit wieder einzusammeln und zu integrieren und auch auf dieser Ebene vollständig zu werden. Das heißt, wenn man bisher häufiger mit Depressionen zu tun hat, wird nach dem Aufwachen eine Phase auftauchen, die große Ähnlichkeit mit den früheren Depressionen hat. Und jetzt kommt es darauf an, ist man in der Lage, diese Phase des Depressivseins mit dem aufgewachten Blick zu begegnen, der zum Beispiel bedeutet, dass ich gegen nichts ankämpfe, gegen keinen Persönlichkeitsanteil ankämpfe, dass ich gegen das Depressivsein nicht ankämpfe, was jetzt auftaucht. Das macht das Depressivsein zu etwas völlig anderem, weil früher war es natürlich so, dass man gerade das nicht haben wollte. Dass man sich dagegen gesperrt hat. Erst gegen die Gefühle gesperrt hat und dadurch kommt eine Betäubung und kommt erst das Depressivsein. Dann gegen das Depressivsein gekämpft hat und immer mehr sich in diesem Kampf innerlich verstrickt hat und immer erbarmungsloser darin festhing und sich dann darin immer weniger bewegen konnte. Jetzt taucht, sagen wir ein halbes Jahr nach dem Aufwachen, eine depressive Phase auf. Wenn derjenige jetzt assoziativ denkt, oh Scheiße, ist wieder so wie früher, das will ich nicht haben. Dieses das will ich nicht haben ist noch ein Überrest von Ich-Struktur. Und jetzt das dagegen kämpfen macht, dass die Erinnerungen von früher wieder beherrschend werden, dass man sich wieder anspannt, weil man hat den Gedanken, ich will das nicht ertragen. Hoffentlich geht es bei mir bald wieder vorbei. Hoffentlich muss ich das nicht erleben. In jedem Gedanken, in jedem Satz ist ein Ich drin. So, und dadurch wird Ich-Struktur wieder aufgebaut. Und assoziativ kommen dann durch den Gedanken, wie früher, kommt es die Erinnerung, überstülpt dann die gegenwärtige Erfahrung, so dass man tatsächlich in etwas hineingleitet, die auf die Weise wieder eine depressive Phase ist, mehr oder weniger so, wie es früher war. Szenenwechsel. Es taucht die depressive Phase auf und man geht daran und sagt, das ist offensichtlich eine wichtige Erfahrung, die sich da für mich jetzt öffnet. Das ist offensichtlich etwas, das mich zwar an Früheres erinnert, aber dieses Mal will ich dieses depressive Erleben vollkommen wahrnehmen. Was geschieht da eigentlich mit mir? Was ist das eigentlich für ein Teil von mir, der sich da jetzt äußern will? Was ist das eigentlich, was ich da jetzt erlebe, wenn ich mich ganz darauf einlasse, wenn ich diesen depressiven Grund, der sich da für mich zu öffnen scheint, wenn ich den wirklich in der Tiefe kennenlerne? Dann geht man also an diese depressive Zeit mit einer völlig anderen Haltung heran. Und das, was man dann erlebt, erlebt man auf eine völlig andere Weise. Und indem man das erlebt, und dafür kenne ich mehrere, nahezu viele Beispiele, indem man diese depressive Phase erlebt, integriert man diesen Anteil und es ist so gut wie sicher, dass das die letzte Begegnung mit Depressiven war, für das ganze Leben, selbst dann, wenn man vorher alle 2 Jahre eine depressive Phase durchmachen musste. Dafür gibt es viele Beispiele. Es kommt also darauf an, bei dieser Integration dieser Anteile, ob ich bereit bin, meine innere Haltung so zu gestalten, so loslassen zu bleiben, dass ich bereit bin, das, was mir zunächst als Schlimmes erscheint, ganz anzunehmen, ganz erleben zu wollen, ganz integrieren zu wollen, aufzuhören, gegen anzukämpfen. Letztlich ist das eine Haltung, die bezeichnet werden kann als Liebe, die die Grundlage des gesamten Wahrnehmung und Verhaltens wird. Deswegen, weil was bedeutet Liebe? Liebe bedeutet zuallererst, dass ich das, auf das sich die Liebe richtet, bereit bin, ganz anzunehmen, wie es ist. Und bereit bin, ihm den Raum zu lassen, dass es sich so entfalten kann, wie es sich entfalten möchte. Das ist der Kern von Liebe. Ganz Ja sagen zu dem, was ist. Und indem ich mit dieser Haltung an die depressive Phase und damit natürlich an mich selbst, in Anführungsstrichen, an das Leben, wie es sich mir zeigt und manifestiert, mit dieser liebenden Haltung herangehe, wird das Ganze ein Prozess von einigen Wochen, der zu einer Vertiefung des Aufwachens deswegen führt, weil jetzt ein zusätzlicher Bereich meiner Persönlichkeit integriert wird und gewissermaßen vom aufgewachten Sein durchtränkt wird. Statt wie in dem ersten Horrorszenario, dann ein Kampf gegen das Depressivsein beginnt und durchgeführt wird und immer mehr Ich ist und dann ist man froh, diese Zeit wieder hinter sich zu haben, aber man hat das Ich wieder am Hals, weil man jetzt erstmal Schwierigkeiten hat, wieder ins aufgewachte Sein hineinzukommen, weil jetzt das Ich ziemlich beherrschend geworden ist. Klar hat man dann eine erneute Chance, aber im anderen Fall ist es so, dass diese Momente zu einer Integration und Vertiefung des aufgewachten Seins führt. Das ist ein Teil der inneren Arbeit nach dem Aufwachen. Und da gibt es andere, wenn man mit Beziehungsschwierigkeiten zu tun hatte, dann wird man jetzt nochmal ein Beziehungsdrama, wird sich da zeigen, es wird sich eigentlich alles zeigen in einer bestimmten Form. Viele berichten auch davon, dass frühere Freunde oder Bekannte sich nach 20 Jahren plötzlich zu Wort melden oder anrufen oder man begegnet denen plötzlich wieder wie aus einer anderen Zeit und oder man hat auch das Bedürfnis andererseits, seinen Heimatort zu besuchen oder einen Ort, wo man vor 20, 30 Jahren mal Urlaub gemacht hat. Das, auch das ist so etwas, so Integration und wieder zurückholen von Dingen, die man beiseite gelassen hat, vollständig werden. So etwas die nächsten 3 Jahre nach dem Aufwachen sind kontinuierlich immer ein bisschen auch davon bestimmt.
Das ist also so, als wenn das Leben von sich aus die Tendenz hat, irgendwie alles rund zu machen und,
genau.
Und ja, genau. Zu reinigen oder wie soll ich sagen, alles
zu heilen.
Zu heilen.
Tatsächlich
ja.
Zu heilen, ne? Indem es ja. Indem es integriert werden kann und
zurückzuholen auch vielleicht. Zurückzuholen.
Zurückzuholen. Ja. Zurückzuholen auf diese neue Weise, dass es integrierbar ist. Dass es geheilt ist in dem Sinne, dass ich vollständig da aufhöre, dagegen anzukämpfen. Dass ich vollständig es als zugehörig wahrnehme. Dass ich mir ganz bewusst bin, dass ich niemals sagen kann, ob es anders besser gewesen wäre. Dass es deswegen so da sein darf, dass es kein Gebundensein mehr bedeutet. Dass ich nicht mehr denke, wäre das doch anders gewesen, dann ginge es mir besser. Oder wenn ich das doch wieder gut machen könnte. Oder wenn das doch die anderen mir nicht angetan hätten. Und am besten, ich könnte es ihnen heimzahlen, wenn das doch ungeschehen gemacht. Diese ganzen Haltungen, die verschwinden. Und das ist das Wesentliche der Heilung, dass es da sein darf und kein Gebundensein mehr hervorruft.
Für mich hört sich das so ein bisschen an. Ich glaube, Ramana hat doch gesagt, sei still. Und wenn das wirklich sei still ist, dann passiert das. Oder das ist alles automatisch, weil ja keiner mehr ist, der sich da irgendwie... ja, und das aber, dieses Angehaltensein, kann man... ist nicht ganz so einfach, eben wegen diesen ganzen Strukturen und
genau.
Dieses, dass das eigentlich die Arbeit bedeutet, wirklich anzuhalten und still zu sein und wirklich ohne...
Genau. Deswegen ist ein Teil dieses 18-Monat-Trainings handelt genau davon, dass man schneller in der Lage ist, auftauchende, unerledigte Themen innerlich abzuschließen und zu lösen.
Aber wenn jetzt keiner da ist, wenn jetzt wirklich sei still ist, passiert das doch automatisch, oder nicht? Oder ist das...
Weißt du, dieser Satz, dass keiner da ist, wir dürfen die
oder
Dinge...
Oder angehalten sein.
Ja, ja, völlig richtig. Wir dürfen das dennoch nicht so sehr zu Objekten werden lassen... Weder die Anwesenheit dieses Jemands noch die Abwesenheit jemands. Es ist mehr ein fließender Prozess. Ein Beispiel. Du bist auf deiner Arbeit und plötzlich kommt ein neuer Chef. Mit dem bisherigen hast du gut ausgekommen, bist erleuchtet, fiel alles fließend und leicht, alles ist. Plötzlich kommt ein neuer Chef, der dich irgendwie neu anredet. Und vielleicht merkst du es sogar, der klingt so wie der blöde Grundschullehrer von damals.
Dann ist die Struktur.
Du merkst es darin, ja, das Denken ist, aber du hast so ein komisches Gefühl. Der Organismus, der Emotionalkörper ändert sich auch nicht so schnell wie der Mentalkörper. Das hat Vor- und Nachteile, aber in diesem Fall hat es den Nachteil. Du fühlst dich plötzlich ganz beschissen, wie damals, als du die Rechenaufgabe an der Tafel nicht schreiben konntest. Wenn dir das alles erstmal bewusst wird, ist ja schon klasse. Zuerst mal fühlst du dich nur so richtig klein gemacht und weißt gar nicht, woran es, woher es kommt. Ne? So, da taucht erstmal nur ein Teil Geschichte auf, die dich ergreift, ob du willst oder nicht, und durch Gedanken kommst du davon auch gar nicht runter, die dich ergreift. Wenn du jetzt in der Lage bist, das zu fühlen, und indem du das fühlst, auch mit dieser vergangenen Situation in Verbindung zu bringen, und wenn du dann über bestimmte innere Werkzeuge verfügst, dann kannst du in einem inneren Dialog mit dem neuen Chef und mit dem früheren Grundschullehrer, kannst du dann sozusagen die Gefühle nochmal fühlen und in diesem Dialog dich auch davon distanzieren, durch das Fühlen, das mehr in der Leere und Stille wieder hineinsinken zu lassen. Und wenn es denn dann gelingt, mit diesem Werkzeug des Inneren, der inneren Polaritätsarbeit, so habe ich das entwickelt, mit dieser inneren Polaritätsarbeit zu lösen, ist es klasse, dann verschwindet es wieder und dann ist die Beziehung zu diesem neuen Chef gereinigt von dieser Überlagerung aus der Vergangenheit. Wenn das nicht der Fall ist, wenn dir das nicht gelingt, dann ist es einfach mächtig. Dann kannst du zwar fühlen und still sein, aber es bleibt noch, dass dieser Chef das in dir auslöst, was du jetzt zwar fühlst, aber was auch Gefahr läuft, bestimmte Reaktionen hervorzurufen, gegenüber du dann wieder still zu sein hast.
Das heilt da nicht.
Anhalten, ja. Mhm. Aber besser ist, man ist in der Lage, dieses Thema auf diese Weise auch zu verarbeiten und zu lösen. Und wenn man es in dieser inneren Polaritätsarbeit nicht kann, nicht schafft, weil es zu schwerwiegend ist, dass man sich dann vornimmt, morgen oder übermorgen suche ich mir vielleicht auch mit einem bestimmten Partner für die Arbeit, wo ich das nochmal durcharbeite. Dadurch löst man sich von der Geschichte. Man kann es vielleicht so sagen. In dem Moment des Aufwachens geschieht das Aufwachen nur deswegen, weil ich in diesem Augenblick, in dieser Situation zu 100% losgelassen habe und damit meine Geschichte und meine Zukunft komplett nicht existieren. Und dadurch, durch dieses innere Loslassen, geschieht die Möglichkeit des Hineinsinkens in den tiefen Grund und des Aufwachens. Aber es ist in diesem Moment losgelassen. Wenn die äußeren Situationen so weiter so sind, erfasst es einen wieder. Und dann muss man wieder loslassen. Und dann ist es gut, wenn es gelingt, dieses Thema grundsätzlicher zu lösen, sodass es einen, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen wiederpackt, geringer und geringer wird.
Ist der Weg überhaupt irgendwann mal zu Ende? Also gibt es, oder vielleicht bei manchen, oder?
Mein Lehrer Eli hat mal gesagt, Ramana hat es auch gut gehabt, dass er mit 16 Jahren aufgewacht ist, wo viele Beziehungskonflikte, Beziehungsdramen, die auch offene Themen aufwerfen, gar nicht erst angefangen sind. Ne? Also auch da muss man sagen, kann ja, aber ist wahrscheinlich diese vollständige, das, aber muss ja auch nicht.
Wollte ich gerade sagen, macht man sich nicht so einen Stress oder es muss alles noch...
Das macht ja nichts, wenn man, sagen wir so, wenn wir die innere Arbeit so machen, dass jedenfalls die Themen sich auch lösen, dann wird es weniger und weniger werden, ne? Und das ist das eigentlich Schöne. Das bedeutet auf die Vertiefung des Aufwachens, dass es selbstverständlicher und selbstverständlicher wird. Und ich denke, es kann nahezu vollständig werden, aber wenn man überhaupt über die Prinzipien weiß, was es bedeutet und warum diese Geschichte, diese Brocken aus der Geschichte einen erfassen und was man dagegen tun kann. Wenn man diese Prinzipien, dann macht es ja auch nichts. Dann ist es ja jeweils auch eine spannende Angelegenheit, wie wenn man ein fremdes Land erkundet, nach Amerika kommt und stell dir vor, alles wären breite grüne Pfade und man könnte überall hingehen. Nein, da ist Urwald, wo man sich durchkämpfen muss, wo man spannende neue Sachen sieht und so, das ist ist ja auch eine Bereicherung. Das ist auch eine Bereicherung.
Und das Geschenk der Stille ist ja trotzdem da. Das Geschenk der Stille ist ja trotzdem
da. Ja, das ist erstens da und dann vertieft es sich, weil es sich wieder auf etwas Neues hineingenommen wird, gewissermaßen in das aufgewachte Sein. Ein neuer Teil von Geschichte gelöst wird, noch mehr Offenheit entsteht, innere Gelöstheit entsteht.
Würdest du sagen, dass die Qualität des Lebens, die sich da zeigt im erwachten Zustand, oder Zustand ist es ja eigentlich nicht, aber eben, dass die eben daher kommt, dass die Themen größtenteils aufgelöst sind oder beziehungsweise werden? Oder ist es wirklich die Stille, die diese Lebensqualität ausmacht?
Die Stille macht die Lebensqualität aus und die Stille ist die Folge des Endes der Auseinandersetzung mit dem Tod. Das ist die Stille, das ist das Grundsätzliche, sagen wir, das ist das Grundsätzliche Loslassen, dass sich das Leben als ausgerichtet sein gegen den Tod beende. Das ist das grundsätzliche Loslassen überhaupt. Und dann gibt es die kleineren Loslassens, die, wenn man es nicht tut, aber auch die Ich-Struktur wieder hervorrufen können. Ne? Da war jemand in Amerika, der angefangen hatte, wieder zu trinken. Und das war früher eine ganz furchtbare Situation. Da war er dann gewalttätig auch. Und dann öfters, da hat er dann auch viel Zeit in diesen geschlossenen Räumen verbracht, die man Gefängnis nennt. Und so war froh, dass er das alles hinter sich hatte. Und durch irgendwas, auch durch Geringschätzung, durch Leichtsinn, ne, angefangen zu trinken und nett und mehr getrunken und kam dann wieder in solche Betrunkenheitszustände. Und da ist aber, dass ich sowas von wieder die Regie übernommen, ne, dass er dann erneut daran, also gewissermaßen erneut aufzuwachen hatte, ne? Also das kann auch undramatischer, dass ich schleichen. Es gibt doch viele, die aufgewacht sind, auch die sich auch als Lehrer bezeichnen, die einfach schreiben, hinterher ist es so wie vorher, das Aufwachen ist halt nur eine Zeit und dann wird man bewusster und dann schreiben, kümmert euch gar nicht so viel um das Aufwachen, weil sie persönlich erlebt haben, dass bei ihnen die Ich-Struktur wieder so massiv ist, dass sie von daher sagen, es ist wieder so wie früher. Und dann, das finde ich das Furchtbare daran, den Menschen dadurch suggerieren, ihr braucht euch um das Aufwachen gar nicht so sehr zu kümmern, das verschwindet sowieso wieder. Also es ist ja nicht untypisch, in der Connection damals, als es sie noch gab, gab es da eine ganze Serie jeden Monat von so einem Bericht, der immer in diese Richtung ging. Also es ist ja nicht so selten, dass das Aufwachen wieder versandet oder einschläft und dass dann Leute sogar hergehen und sagen, dass, weil es ihre Erfahrung ist, eigentlich sehr egozentrisch, das zu denken, dass das bedeutet, dass es immer so sei und zu sein hat und so. Das ist schon ziemlich...
Wahrscheinlich, um das erträglicher zu machen für sich selber damit, indem man sowas sagt, wird es vielleicht anscheinend erträglicher dann für denjenigen.
Das ist richtig, 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 richtig. Weil sonst kämen innere Forderungen und Ansprüche und hast du alles richtig gemacht, kommt da, ist alles richtig gelaufen, könnte es anders laufen, müsste ich mich jetzt wieder in Frage stellen, nämlich, ne? Dieses Infragestellen, das ist einer der wichtigsten Motive im menschlichen Leben, dem Infragestellen zu entkommen. Dadurch sind Abwehrprozesse, werden Auseinandersetzungen nicht geführt, Begegnungen nicht geführt, dass sich in Frage stellen, auf jeden Fall zu verhindern, soweit es geht. Das ist ein ganz furchtbares Motiv, ja.
Nochmal zu der Qualität, die sich da zeigt. Ist es einfach so, wenn keine Gedanken da ist, wenn Stille da ist, dass das automatisch Glückseligkeit ist? Oder wo kommt die Qualität wirklich her?
Es ist inzwischen von so vielen Hunderten berichtet, dass man sagen kann, der Frieden ist mehr oder weniger dauerhaft. Die Leere ist sehr häufig. Die Stille in der Tiefe wird immer wieder erfahren, indem sie immer wieder in den Vordergrund kommt. Mit der Stille, die häufig da ist, ist auch verbunden ein Gefühl von freudigem Glück. Man kann gar nicht sagen Gefühl, weil wenn es ein Gefühl wäre, dann würde auch Atem und Herzschlag und so zunehmen. Nein, es ist eine Erfahrung. Erfahrung von freudigem Glück. Und die Glückseligkeit, die ist seltener. Zu Gast kann man nicht sagen, weil man ist Gast bei der Glückseligkeit. Die überflutet einen, schlürft einen, erfasst einen. Nicht jedes Mal, wenn Stille da ist, nicht jedes Mal, wenn die Leere da ist. Aber je gelöster das Leben ist, desto häufiger. Und da komme ich auf einen ganz wichtigen Punkt, der auch das 18-Monats-Training in vielen Phasen bestimmt, nämlich den physischen Körper. Der physische Körper enthält sehr viel Geschichte. Und das, was wir eben besprochen haben, dass Brocken aus der Geschichte auftauchen und einen erfassen, geschieht zu einem Teil durch den Körper, in dessen Anspannung, in dessen Verspannung diese Geschichte verkörpert ist. Das bedeutet zum Beispiel generell, dass man sagen kann, wenn jemand aufgewacht ist und die Leere erfährt und den Frieden, aber die Glückseligkeit kaum oder gar nicht, dann ist es immer so, dass der Körper grundlegend verspannt, verpanzert ist, wie man mit Reich sagen kann, dass der Muskelpanzer noch nicht gelöst ist, nicht aufgegeben ist. Das heißt, zur Erfahrung von Glückseligkeit ist es zumindest hilfreich, wahrscheinlich sogar notwendig, dass die Blockierungen im Körper gelöst sind und der Körper und der Atem vor allem gelöst ist und so die Anspannung, die sonst da ist, die wahrscheinlich ist es so, die kann dieses gelöste Funktionieren auf niedrigem Niveau nicht ermöglichen. Das heißt also, dass ganz wenig geatmet wird, dass das Herzschlag verlangsamt wird, dass der Muskeltonus. Das ist für jemanden, der in so einer Anspannung lebt, die immer eine generelle Niveau von Körperfunktionen aufrechterhält. Der kommt nicht in diesen tieferen Bereich, in dem der Organismus frei fließt, strömt, pulsiert, um von da aus in den Bereich zu kommen, wo das Pulsieren langsamer wird, der Atem langsamer wird und so. Also der Körper hängt zu einem guten Teil damit zusammen, deswegen ist die Körperarbeit und die Atemarbeit natürlich ein ganz zentraler Teil dieser inneren Arbeit nach dem Aufwachen und ein ganz bestimmender Teil in diesem 18-Monats-Training, wo jeder dann neue Werkzeuge lernt, die hilfreich sind, um Gefühle tiefer zu lösen und die Blockierung zu lösen und dadurch in diesen auch körperlich gelösten Seinsweise zu kommen. Ein Beispiel vielleicht von dem Wichtigsten, was ich gefunden habe. Gefühle, wenn die nicht gefühlt werden, die lagern sich innerlich ab. Und es gibt auch nach dem Aufwachen, gibt es auch viele Dinge, man hört Nachrichten, im Autoradio oder liest Zeitungen, man ruft jemand aus der Verwandtschaft an, man irgendwas klappt in der Arbeit nicht, was man sich eigentlich so schön ausgedacht hatte. Wenn man durchweg gelöst ist, dann kommen die Gefühle und man löst sie und bleibt gelöst. Wenn es aber so viele sind und man sich nicht die Zeit nimmt und dann noch was, dann hat man oft nicht, dann lagern sie sich ab, dann werden sie nicht ausgefüllt. Dann vermischen sie sich womöglich auch mit alten Gefühlen, an die erinnert wurde und die dann sich damit verbinden, hochkommen und sich auch mit ablagern. Dadurch wird man innerlich so verklebt und ist ungelöst. Und deswegen ist eine Aufgabe, diesen Gefühlen Raum zu geben. Das ist eine Art innerer Reinigungsprozess, den Gefühlen Raum zu geben und die auszufüllen und dadurch wieder gelöst zu werden. Und dazu habe ich experimentiert, seit längerem, seit mehreren Jahren, wie man mit dem Atem das unterstützen kann. Die Hauptübungen sind Übungen des Geschehenlassens. Die haben also nicht die Struktur, ich tue etwas, um etwas zu bewirken. Das ist eine extrem wichtige Unterscheidung, sondern das sind Übungen des Geschehenlassens. Insofern ist eigentlich gar nicht passend, sie Übungen zu nennen, weil bei Übungen übt man etwas ein und beim Geschehenlassen lässt man nur los. Was weiß ich, wie man sie besser nennen kann. Also Übungen des Geschehenlassens. Da ist die Tonübung, wo man einen Ton zulässt, der Zusammenhang mit dem Gefühl, das gerade da ist, und in der Lage ist, dieses Gefühl, einem zu helfen, in dieses Gefühl hineinzusinken, um dieses Gefühl zu fühlen und diesem Gefühl Raum zu geben. Und jetzt merkt man, dass der Atem an einer bestimmten Stelle aufhört, weil ich ihn geschehen lasse. Und da habe ich die Methode, die ich nenne, den forcierten Atem entdeckt. Wenn man an der Stelle tatsächlich, manchmal tun wir auch was, um was zu bewirken, tatsächlich das Ausatmen forciert und ein Stück weiter treibt. Also zuerst ist die normale Phase des Ausatmens, jetzt, wenn ich jetzt eine bestimmte Phase ihn weiter anschiebe, dann übernimmt der Körper das, wenn er gelöst ist, übernimmt der Körper das und atmet ganz von alleine noch weiter aus bis zum vollständigen Ausatmen. Also Phase 1, Phase 2, und dann zum Schluss würde ich ihn festhalten müssen, um das Ausatmen abzubrechen. Der Rest geschieht wieder ganz von alleine und dann gibt es ein Einatmen. Durch dieses forcierte Ausatmen habe ich entdeckt und dann experimentiert mit den Menschen. Durch dieses forcierte Ausatmen löse ich den Organismus, den physischen und den emotionalen Organismus, auf eine tiefere Weise. Es kommen, konkret gesprochen, tiefere Gefühle hoch, die ich mit dem normalen Fühlen mir nicht zugänglich sind. Das ist also auch etwas, womit man mit Menschen experimentieren kann, die schon gewisse Voraussetzungen mitbringen. Darum hatte ich das zuerst überhaupt nur für nach dem Aufwachen dieser Arbeit entwickelt. Und in kleinen Portionen experimentiere ich jetzt auch für Menschen vorm Aufwachen damit. Also das ist ein sehr wirksames Werkzeug des Lösens. Die übrige Körperarbeit natürlich auch, die ganz normale. Überhaupt ist nach dem Aufwachen, kann man auch sagen, dass die Arbeit mit den 7 Schritten, das Loslassen, Geschichte loslassen, den Körper loslassen, Wünsche und Ziele loslassen, die 7 Schritte des Loslassens oder des Aufwachens, dass sie nach dem Aufwachen natürlich genauso weiter gelten. Aber dieser Körper ist speziell oder ist kriegt in meiner Arbeit auch einen noch größeren Raum. Definitiv.
Heißt das, dass du alle Bereiche selber leitest?
Ja.
Im Training? Oder hast du nochmal Spezialisten auch für Körperarbeit oder andere Bereiche, die du einlädst, die dann das Training leiten in dem Teil?
Ja. Für die Körperarbeit habe ich mit einem langjährigen Freund und einem extrem begnadeten Bodyworker gerade jetzt im Kontakt, und da entsteht vielleicht ein Projekt, wo er mit eingebunden ist.
Okay.
Ich würde gerne. Aber um davon zu sagen, ich habe das Glück gehabt, in meiner Vergangenheit, also nach meinem Studium Psychologie und wie ich dann angefangen bin, mit Menschen zu arbeiten, habe ich mich natürlich nach vernünftigen Ausbildungen umgeschaut und hatte da echtes Glück. Da bin ich auf einen Körpertherapeuten gestoßen, der von Amerika nach Europa übergesiedelt war, der von Fritz Perls gelernt hat und Körpertherapien, Gestaltkörpertherapie selbst entwickelt hat. Und nicht nur aus therapeutischem Anspruch, sondern auch unter einer spirituellen Perspektive. Er war gleichzeitig Schüler von Muktananda damals in den 60er und 70er Jahren, wo ich also diese Körperarbeit, was ich ein großes Glück finde, von allen Gründen, also von vom Punkt Null, also in jeder Hinsicht gelernt habe und in meiner gesamten Arbeit ein wichtiger Bereich immer gewesen ist und auch in den 3-Jahres-Gruppen, die ich mache, eine wichtige Rolle spielt.
Ich möchte gerne mal zum Anfang zurückkommen. Wenn das Training beginnt, reicht da eigentlich die eigene Einschätzung der Interessenten quasi als Zulassung oder wie?
Die müssen längere Darstellung ihres Prozesses, ihres Standes, die sind ja bis auf 1, 2 sind das alles eigene Schüler gewesen. 1, 2 sind woanders hergekommen, sodass ich die zum Teil intensiver kenne, zum Teil natürlich nur so mit nicht sehr, und so dass ich dann von ihnen sehr lange ausführliche Darstellung ihres Prozesses des Aufwachens, was sie danach erleben, was sie danach machen, welchem Stand sie sich gerade wahrnehmen und so weiter, also mehrere Seiten, die ich dann gelesen habe, und zwei Menschen habe ich gesagt, dass das im Augenblick für sie noch nichts ist. Aber die anderen 70 waren das ungefähr, glaube ich, die waren alle, da konnte ich überall zustimmen.
Und der zweite Zyklus, der im Dezember beginnt, ist das jetzt die Fortsetzung des ersten oder ist das auch wieder für Neubeginner? Also wobei sie ja nicht neu beginnen, aber.
Ja, das ist im Wesentlichen ein ganz neues Training, aber es entwickelt sich natürlich weiter aus den Erfahrungen des ersten, so dass manche den wiederholen, um nochmal 18 Monate weiterzuarbeiten und gespannt sind, wie es sich jetzt noch weiterentwickelt hat. Und aber im Wesentlichen ist es für Neuanfänger, die dann für 18 Monate in diesem. Es ist ja auch ein relativ intensiver Prozess des Begleitens. Die Online-Vermittlung ermöglicht das, dass wir uns jeden Dienstagabend treffen. Und das hat sich sehr bewährt. Da sind alle in 6er-Gruppen zu 6 zusammen und die treffen sich von 7:30 bis 7:30 eine Stunde lang und tauschen sich aus. Und um 7:30 kommen alle zusammen mit mir und dann haben wir nochmal 2 Stunden bis 9:30, wo wir zusammen arbeiten, die Erfahrungen mit den Übungen, neue Übungen machen, an dem Abend Übungen machen, mit was für Erfahrungen damit gemacht wurden, austauschen und so weiter. Und auch Zeit ist für das Durcharbeiten bestimmter Themen, die für die Vertiefung des Aufwachens relevant sind. Und da spielt, weiß ich jetzt so, also deine Frage nicht aus den Haus zu fliegen. Also es ist jetzt ein ganz neues, aber manche, die den ersten Zyklus gemacht haben, sind interessiert, das nochmal zu machen, um zu vertiefen. Und es ist natürlich auch jeweils ja nicht, es macht ja auch neue Erfahrungen, indem man die Übung neu macht, indem man mit anderen Menschen die Übung macht, indem man, also es ist ja eine Intensivierung des Trainings, grundlegende Sachen sind dann schon klar und so. Also es, wenn man die Zeit hat, ist es eine gute Idee.
Man braucht doch am Tag Zeit, oder? Jeden Tag?
Ja, sollte man. Sollte man. Aber es ist ganz wichtig, dass man damit sehr liebevoll umgeht mit sich selbst. Und dieses Thema, nämlich mit Widerstand und Abwehr, war ein wichtiges Thema innerhalb der eine bestimmte Phase haben wir, und zwar das ist das Hauptthema, nämlich zu wissen, es gibt da eine innere Seite, es gibt eine Seite, die ein bisschen so arrogant ist, ich habe das doch nicht nötig.
Die will gar nicht mitmachen.
Also die will keine Übung machen, die will mitmachen schon, aber nicht in Form von Übungen, sowas Lästiges, das steht man drüber, das ist eine Gefahr. Eine andere Gefahr ist, dass jede Übung, also immer auch die Begegnung mit mir selbst und die Konfrontation mit etwas, was hochkommt. Und jeder von uns hat so eine innere Seite, die ist nur auf Sicherheit aus. Die ist auch 4 Millionen Jahre, die ist genauso alt wie dir.
Die möchte keine Veränderung.
Die möchte keine Veränderung. Mhm. Die möchte immer wieder, die möchte auch nicht eine Übung machen, die man noch nicht kann, weil man ist damit der Möglichkeit des Scheiterns konfrontiert. Die möchte das lieber, ne, lieber die Gewohnheiten und lieber in Ruhe halten. Also, dass diese Seite da ist, mit der man sich die ganze Zeit, wenn man vernünftigerweise sich auseinandersetzt und der Raum gibt und dann muss man, das ist etwas, was man bedenken muss, wo man nicht einfach sagen kann, jeden Tag 2 Stunden oder eine halbe Stunde oder so. Das ist auch nicht meine Art. Dazu war ich immer schon auch zu undiszipliniert, zu innerlich. Ne? Und von meinen Schularbeiten, sage ich öfter, habe ich nur dann gemacht, wenn ich wollte. Und das war was anderes, als ich aufgekriegt habe. Also so, das war immer mir was wichtig. Also, dass man schaut, manchmal mal experimentiert, eine Zeit lang Übungen auch macht, mal jeden Tag einen Rhythmus hat, manchen liegt das sowieso. Also das ist persönlich sehr, sehr verschieden. Und es hat sich herausgestellt, die einen haben mehr profitiert von der Körperarbeit zum Beispiel, die anderen mehr von dieser inneren Polaritätsarbeit. Also auch das ist unterschiedlich. Da ist jeder Mensch verschieden. Und man darf auch nicht in eine Haltung kommen, wo man gewissermaßen die Vertiefung des Aufwachens, ja, kann man ja sowieso nicht, aber so erzwingen will oder machen will, ne? Es ist wegräumen, es ist so, das Eigentliche ist sich dem Prozess des Lebens überlassen und dem inneren Prozess. Aber ohne diese Übungen, Anführungsstrichen, fällt es sehr schwer, von alleine die Steine, die da auf den Weg purzeln, wegzuräumen.
Gibt es auch reale Treffen oder ist das nur online? Gibt es auch reale Treffen?
Ja, es gibt zu Anfang oder nach einigen Wochen, wo man sich schon kennengelernt hatte, hatten wir ein 4-tägiges Seminar. Und morgen Abend beginnt das zweite 4-tägige Seminar, wo alle zusammenkommen und wir über 4 Tage wir arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich im neuen Zyklus 3 4-tägige Seminare mache. Das muss ich schauen. Aber 2 auf jeden Fall.
Du hast jetzt schon ein weiteres Thema, zum Beispiel neben Körperarbeit genannt, innere Polaritätsarbeit. Was kann man sich darunter vorstellen?
Wenn wir uns selbst anschauen, dann sehen wir, dass nahezu alles, alle Seiten des Lebens uns in Polaritäten begegnen. Das heißt, eine Polarität ist der Möglichkeit nach auch ein Gegensatz. Der Möglichkeit nach auch ein Widerspruch. Aber nicht von vornherein. Zum Beispiel die Polarität männlich oder weiblich. Oder die Polarität von Tag und Nacht. Oder die Polarität von Geben und Nehmen. Polaritätsarbeit ist die Arbeit mit solchen verschiedenen Seiten, die sich manchmal auch als Konflikt äußern. Zum Beispiel, ich möchte was für das Aufwachen tun und andererseits bin ich faul und will eigentlich nur die Beine hochstrecken. Oder auf der einen Seite in eine neue Wohnung oder auf der einen Seite eine Beziehung trennen und auflösen und auf der anderen Seite doch noch versuchen, ob man aus der Beziehung nicht auch was Besseres hinkriegt. Oder meine eine Seite, die forsch ist und auf das Leben zugeht, und eine andere Seite, die, wo man sich klein macht und sich zurückzieht und sich lieber ein bisschen versteckt. Also solche Persönlichkeitsanteile. Und die Polaritätsarbeit ist jetzt eine Methode, damit zu arbeiten. Die kommt ursprünglich aus der Gestalttherapie. Und mein früherer Lehrer, Leland Johnson, hat die aufgegriffen und mit einer Methode von den Sufis verbunden, die da ein Bewusstheitsspiel, wie sie es nannten, hatten, das sich nicht nur mit zwei Seiten, sondern mit fünf Seiten bewegte. So, und die Polaritätsarbeit bedeutet, dass ich meine beiden Seiten auf zwei verschiedene Stühle oder Kissen setze und hin und her gehe und mich mit beider Seiten jeweils ganz identifiziere und dann in den Dialog und die Begegnung dieser beiden Seiten gehe, indem ich zu der anderen Seite direkt spreche. Also das ewige Grübeln, soll ich mich trennen, soll ich mich nicht trennen, oder soll ich die Arbeit aufgeben und selbstständig werden, oder soll ich meine Angestellten-Tätigkeit weitermachen. Dieses ewige Grübeln wird dadurch beendet, dass ich dem jetzt real begegne. Ich setze den anderen, der selbstständig werden will, auf den anderen Stuhl und sitze jetzt beispielsweise hier. Und ich fange an zu reden und sage, Mensch, ich hab's doch hier eigentlich ganz gut. Ich hab, jeden Monat kommt das Geld. Ich muss mir über die Miete keine Sorge machen. Und eigentlich geht's mir doch eigentlich gut damit. Und dann wechsle ich real den Stuhl und bin der andere und sage, ja, du sagst, es geht dir gut, aber in Wirklichkeit langweilst du dich doch viel zu sehr. In Wirklichkeit bist du doch unterfordert, dass du da jeden Tag in dieses Büro gehst und es wäre doch viel aufregender, das Leben, wenn du selbstständig bist und dann Heilpraktikerprüfung endlich abschließt und dann mit Menschen arbeiten, das wäre richtig erfüllender, und dann geht man wieder gewechselt. So, das ist jetzt erst einmal ein Austausch von Argumenten, und im nächsten Schritt kommen die Gefühle, die mit den Argumenten zusammenhängen, die Angst vor der Unsicherheit, dass wenn ich dann die Prüfung machen würde, dann nachher kommt niemand zu mir, gibt schon so viele Heilpraktiker, nachher können sich nur Heilpraktiker von Heilpraktikern behandeln, weil alle schon Heilpraktiker sind. Wo soll das hinführen? Ne? Und dann kommt die Angst hoch und dann kommen die Gefühle hoch und die Sehnsucht kommt hoch in dieser Polaritätsarbeit, und dann kommt man unter dieser Sehnsucht und Angst, kommt man in eine Sackgasse, in der man schon ganz lange steckt. Das heißt, man kommt nicht in die, sondern die wird jetzt bewusst. Und dann bleibt man in dieser Sackgasse. Ich komme nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich finde keinen Ausweg. Und wenn man das wirklich zulässt und da drin bleibt, dann gibt es plötzlich einen inneren Impuls, der etwas aufbricht und der etwas Neues schafft. Der vielleicht Lebensfreude darstellt, der vielleicht diese Sackgasse bedeutet, vielleicht auch, dass man schon so lange so in diesem Grübeln gebunden war, dass es so viel Energie gefressen hat und plötzlich kommt wieder Leben hinein. Man kommt durch die Sackgasse hindurch in den Ausdruck und in die Explosion in etwas Neues. Das ist der Gestaltprozess, den manche von Fritz Perls her kennen. Und verbunden mit den Sufis kann man jetzt diesen Prozess anschauen von einer dritten Position, wo man darauf schaut. Und dann den beiden Seiten vielleicht Partei ergreift oder sieht, ihr seid so verkopft, etwas wahrnimmt und sagt, ich habe jetzt von der dritten Position, wo man von außen drauf schaut. Und dann kann man in die vierte Position gehen. Die vierte Position, die ergreift keine Partei mehr. Die sieht auf diese drei, schaut auf die drei von einer liebenden Haltung, wo alles da sein darf. Und dann kann man in die Mitte gehen zur fünften Position. Und in dieser fünften Position ist nur noch Transzendenz und Stille. Tatsächlich ist in diesem Prozess, durch diese fünf Positionen zu laufen, bis zur fünften Position, ist schon mehrfach geschehen, dass in dieser fünften Position jemand aufgewacht ist. Das ist zwar früher bei meinem früheren Lehrer nie passiert. Aber auch mein früherer Lehrer war nicht richtig aufgewacht und ich damals schon gar nicht. So dass das auch nicht zu erwarten ist. Aber jetzt, seit wir damit arbeiten, von einer aufgewachten Perspektive her und die Energie dazu kommt, ist dieser Prozess tatsächlich geeignet, dass auf der fünften Position jemand dann immer tiefer sinkt, immer tiefer fällt und schließlich in der reinen Glückseligkeit und der reinen Stille und Grenzenlosigkeit nicht landet, sondern davon erfasst wird. Also auch mein früherer Lehrer hat die fünfte Position, die Position der Transzendenz genannt. Aber es ist noch nicht wirkliche Transzendenz, es hatte noch nicht geschehen können, weil das auch von der Energie zusätzlich bestimmt ist. Und jetzt, nicht, dass das jetzt der Hauptweg ist, wo Menschen aufwachen oder Schüler von mir aufwachen, das nicht. Aber es ist zum ersten Mal dann passiert vor einigen Jahren. Und dann ist es doch so, dass wenn man mit jemandem arbeitet, mit diesen fünf Positionen, inzwischen eben auch aufmerksam darauf ist. Ja, es könnte auch sein, dass er von daher dann... Und es ist der normale Prozess, Gefühle durchfühlen, vielleicht sogar die Sackgasse durchfühlen, da ist das Lösen. Und wenn man dann da drin bleibt, sind die Voraussetzungen, um in die Tiefe zu sinken, gut. So, und jetzt habe ich etwas auf deine Frage beantwortet, ist etwas vollständiger beschrieben. Da habe ich dann Formen entwickelt, wie man innerlich das auch machen kann und reduziert machen kann und sozusagen im Alltag, wenn einem dies und das begegnet, man sich im Moment zurückzieht und dann in Dialog tritt mit dieser Person, wo ein früheres Muster aufgetaucht ist und etwas schnell lösen kann, was nicht so gravierend ist und was man sozusagen dann ja innerlich machen kann, wenn so etwas auftaucht, was einen beschäftigt.
Können die Teilnehmer auch zusätzlich zum Training noch Einzelsession bei dir bekommen oder gibst du gar keine Einzelsession? Nee, ist auch nicht nötig.
Das sag ich. Ich habe mit einem großen Teil der Teilnehmer ein Einzelgespräch in der Hälfte. Das habe ich mich eine halbe Stunde mit einem großen Teil der Menschen jeweils zusammengesetzt. Aber sonst habe ich dafür keine Zeit und ist auch nicht so nötig. Weil ein Grundprinzip meiner Arbeit ist, auch mit den Methoden, dass es Partnerarbeit gibt. Ne? Dass die Menschen in den Methoden so gut ausgebildet sind, dass sie sich gegenseitig unterstützen können, wodurch der Einzelne eine Dreiviertelstunde den anderen begleitet und dann selber der Arbeitende wird. Und indem man den anderen begleitet, lernt man genauso viel. Weil das bedeutet, dass man lernt, sich selbst zu begleiten. Ne? Und das ist sehr, sehr wertvoll. Also da, und die Menschen sind alle jetzt auf dem Niveau so qualifiziert, dass sie dabei sich auch unterstützen können auf einem hohen Niveau. Sind ja alles keine Anfänger. Und insofern wäre das ganz unangebracht, wenn die noch bei mir jetzt irgendwie, das ist ganz unnötig, weil das an Unterstützung können die sich gegenseitig leben und sind ja auch, das ist ja bei der Online-Situation so, leben in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland irgendwo, in Freiburg und schon daher nicht. Aber ich hätte auch gar keine Zeit dazu. Und aber auch inhaltlich wäre das kein Vorteil.
Also die Menschen lernen ja viel. Können sie diese vielleicht jetzt neueren oder verfeinerten Methoden auch selber mit anderen Menschen außerhalb des Kurses anwenden?
Ich habe denen gesagt, sie dürfen das erst einmal nicht. Zum Teil, weil ich ja mit den Methoden mit Menschen, die noch nicht aufgewachsen sind, selber noch experimentieren muss. Zweitens, weil sie diese verfeinerten oder zum Teil auch sehr wirksamen, weil radikalen Methoden, das forcierte Aufwachen ist, forcierte Ausatmen ist nicht so ohne. Ne? Ist nicht so ohne. Ich habe das mal in einem Seminar ausprobiert und hatte dann die nächsten Tage richtig damit zu tun, mit Leuten, bei denen durch dieses forcierte Ausatmen Themen hochgekommen sind, die sie jetzt unbedingt lösen wollten. Ne? Also, wo ich ganz zu Anfang war, wo ich auch gemerkt habe, wie kraftvoll das ist. Also, sie haben regelrecht erklären müssen auch, dass sie das erstmal nicht tun, bevor wir dann nicht mehr Routine und mehr Erfahrung mit gesammelt haben und sie selber auch mehr Erfahrung damit gesammelt haben.
Aber Traumaarbeit wird auch mit abgedeckt so ein bisschen, oder? Also in dem Training.
Nochmal, was wird?
Also Traumaarbeit, wenn jetzt ein Trauma hochkommt durch Polaritätsarbeit.
Ja, haben wir an manchen Stellen dann ebenfalls mitgearbeitet. Und zur Traumaarbeit sind wir in einem intensiven Diskussionsprozess, auch in der Auseinandersetzung mit dem, was sich Traumatherapie nennt, wo alles nicht so glänzt und gold ist, wie es zuerst schien, wo manches auch schief läuft in diesem, was sich da Traumatherapie nennt. So, um nur einige Sachen kurz anzudeuten. Ich finde es furchtbar, dass so gut wie keiner, der sich Traumatherapeut nennt, über eine fundierte Körpertherapie-Ausbildung verfügt. Das finde ich ziemlich furchtbar, weil sie dadurch herumdoktern mit ihren Methoden und das körpertherapeutische Fundament fehlt. Und zu 90% der Sachen, mit denen sie mühevoll arbeiten, ließe sich mit Körpertherapie schneller, direkter, fundamentaler lösen und heilen. Das
Traumaschock ist doch auch im Körper, oder? Der hängt doch im Körper.
Natürlich. Und das ist, was die Körpertherapeuten seit 60 Jahren bearbeiten und lösen. Ne? Es ist immer schon so klar gewesen, dass wenn man richtige Körpertherapie macht, ist das emotional gesehen wie Hochofen. Ne? Und da kommen die Anfangsgefühle des kleinen Kindes und so, das ist selbstverständlicher Umgang für wirkliche Körpertherapeuten. Da sind die zu Hause. Und da macht es sich zum Nachteil, dass die Traumatherapeuten davon gar keine Ahnung haben, weil sie dadurch dem Klienten, den Menschen, mit denen sie arbeiten, suggerieren, dass sie Angst haben müssen vor den Gefühlen und eine Angst einrichten, die ein immer größeres Angespanntsein gegenüber den Gefühlen, die nicht nötig wären, wenn ich mit den körpertherapeutischen Methoden mit Gefühlen arbeiten könnte. Ne? Und so ist manches, wie mein Körpertherapeut sagte, zu Recht. Das Marketing, was die betreiben, die Art und Weise, wie sie versuchen, Klienten für sich zu binden und zu halten, das hat er unanständig genannt. Er fände das regelrecht unanständig. Und da werden Menschen, denen gesagt wird, ihr müsst jetzt erstmal ganz lange bei mir bleiben und so weiter, werden den Heilungsmöglichkeiten und Möglichkeiten, Wege des Lebendigseins verbaut und verweigert und so. Also es ist manches, wie es sich entwickelt hat in der Traumatherapie, nicht zum Besten bestellt. Und wir sind daran am Arbeiten, das auf eine Weise zu integrieren, dass man auf der Basis eines körpertherapeutischen Fundamentes Traumaarbeit entwickelt und irgendwie ganzheitlicher entwickelt und das ist eine spannende Entwicklung, die sich da richtig ist, dass es ein Thema ist, das immerzu mit gedacht und mit bearbeitet. Aber auch einer sagte da.
Sind denn alle Menschen traumatisiert eigentlich?
Ja, natürlich. Alle haben traumatische Wunden. In unserer Gesellschaft und so ist es unmöglich, dass jemand aufwächst, ohne in verschiedener Hinsicht traumatisch verwundet zu sein. Aber man darf auch nicht übersehen, in unterschiedlichem Ausmaß. Ne? In unterschiedlichem Ausmaß. Und das Wichtige ist, Traumatisierung fand immer in Beziehung statt. Immer in Beziehung. Deswegen ist die Wichtigkeit der therapeutischen
Beziehung. Also nicht nur Körper, sondern wirklich
Beziehung. Beziehung und Körper. Beziehung und Körper, weil da ist das Gehaltenwerden nicht irgendwie eine therapeutische Intervention, sondern eine menschliche Geste, eine natürliche menschliche Geste. Und das alles muss wieder irgendwie so ins richtige Maß gerückt werden.
Aus dem, was du bisher gesagt hast, schließe ich irgendwie, dass es auch geht um Klarheit bei den Menschen. Also vielleicht kann man sagen, spirituelle oder geistige Klarheit,
ja.
Aber was verstehst du darunter eben gerade nach dem Erwachen?
Diese innere Klarheit, nach der du gefragt hast, ist tatsächlich vielleicht das wesentliche Grundprinzip meiner Arbeit und vielleicht auch das, worin ich mich von anderen spirituellen Lehrern am meisten unterscheide. Das ist deswegen so ein wichtiges Prinzip, weil erst wenn jemand über die Prozesse, die Zusammenhänge, die Unterscheidung von Körperempfindungen zu Gefühlen, zu Impulsen, zu Gedanken und Bewertungen, diese Unterscheidung, wie das miteinander wirkt, an welcher Stelle ich still sein kann und so. Zum Beispiel, es kommt darauf an, die Kontrolle gegenüber dem Gefühl vollständig aufzugeben. Aber es kommt genauso darauf an, Stillsein bedeutet nämlich genau das, eine hundertprozentige Disziplin gegenüber den Impulsen zu entwickeln. Das ist ganz essentiell. In Bezug auf die Wut bedeutet es, was bei Osho noch hieß, die Wut annehmen, wie sie ist, bedeutet immer auch, sie ausdrücken und ausagieren, was aber nicht eigentlich die Wut ist, sondern es ist der Impuls, der aus der Wut kommt. Die Wut ist ein Gefühl. Die Schwierigkeit wird da deutlich, wo Kinder...
Entschuldigung.
Wo Kinder wütendes Verhalten, die Sachen kaputt machen, die Schallplattensammlung der Eltern kaputt machen, wo die Eltern sagen, stopp, das geht nicht. Aber wo die Kinder dann lernen, oh, ich darf nicht wütend sein, ich darf mich nicht wütend fühlen, die dann denken, oh, es ist besser, die Wut ganz zu unterdrücken. Weil sie nicht lernen, ja, wütend fühlen, hast du vollständiges Recht zu, jedes Gefühl hat ein Recht da zu sein, nur wie du dich dann verhältst. Da müssen wir drüber nachdenken, dass du da einen Weg findest, dass die Schallplatten heil bleiben. Diese Unterscheidung von Verhalten und Gefühl, wenn Kinder das lernen könnten, wäre es ein großes Gewinn für sie, weil sie Gefühle unterdrücken und eigentlich nur Verhalten destruktiv ist. Und es geht jetzt später weiter. Alles annehmen, wie es ist, bedeutet eben nicht, sich gehen lassen und auch die Impulse ausagieren, so wie sie gerade sind. Zum Aufwachen ist es wirklich essentiell, dass ich die Wut in mir lerne, die Wut in mir kochen zu lassen und den Impulsen nicht folge. Der Impuls würde sagen, wenn Wut auftaucht, geh weg, bleib mir vom Hals. Das sagt der Impuls. Aber das ist ein Tun. Die Wut sagt, ich fühle mich wütend und bin empört, weil du mich so verletzt oder weil du mir den Raum nimmst. Da ist keine Anspannung, da ist keine Bewegung, da ist kein Tun. Das ist das, was das Gefühl sagt. Diese Unterscheidung von Gefühl und Impuls ist essentiell, weil indem ich die Wut fühle, tobt es in mir und dann löst es sich in mir und dann kann sich die Tür öffnen zum tiefer Sinken in die Unendlichkeit. Wenn ich stattdessen Impuls und Gefühl nicht zu unterscheiden weiß, dann haue ich, was manchmal gut ist, aufs Kissen und drücke meine Wut aus und lege diesen Impuls und danach fühle ich mich nicht, bin ich nicht in der Lage, mich der Leere zu überlassen und tiefer zu sinken, sondern danach fühle ich mich gut und entspannt und gelöst. So, an diesem Beispiel deutlich, erst wenn jemand genau versteht, nicht nur warum ein Gefühl jede Kontrolle loszulassen ist und gegenüber dem Impuls anhalten gefragt ist, sondern warum das so ist. Wenn derjenige das selbst versteht, dann wird er zu seinem eigenen inneren Lehrer. Oder man kann auch sagen, zu seinem spirituellen Freund, der weise ist und immer klüger wird und wo man sich selbst immer genauer begleitet in den Prozessen.
Und das Enneagramm spielt auch eine Rolle, ne?
Also das Enneagramm spielt dabei eine Rolle, weil man dadurch die blinden Flecken des eigenen Verhaltens sieht, die man sonst nicht sieht. Spielt da eine wichtige Rolle. Aber dieser innere Lehrer geht noch viel genauer. Der versteht, was nicht nur, dass die Sechserfixierung zweifelt und dies und das, sondern was nötig ist, da zu tun, nämlich dem Gefühl Raum zu geben, was da drunter liegt. Und das ist Angst. Und wie man diesem Gefühl Raum gibt, innerlich, wie man still bleibt und das Gefühl toben lässt und wie man das alles weiß, dann dieser innere Begleiter, sodass man sich selbst begleitet zu einer heilsamen inneren Verhalten. Das ist etwas komplett anderes als die Idee, man geht zum spirituellen Lehrer, weil da eine so schöne Energie ist und ich mich in der Zeit, wo ich bin, dadurch mit dieser Energie auftanke und dadurch hoffe, Stück für Stück in diesen erwachten, stilleren Zustand zu kommen. Das wird so gut wie nicht passieren. Das sind dann spirituelle Lehrer, wo innerhalb von 10 Jahren vielleicht ein einziger aufwacht. Innerhalb von 10 Jahren und bei mir innerhalb jeden Seminars 5, 10 oder 20. Das ist einfach der Unterschied. Und dieser Unterschied wird in erster Linie dadurch hervorgerufen, dass durch die Klarheit jeder die Chance hat, manche verstehen die Übung nicht, manche scheinen blockiert zu sein, da dauert es länger, aber andere verstehen die Übung und die Prinzipien innerhalb einer Woche, die wichtigsten. So, diese innere Klarheit führt dazu, dass man sich so begleiten kann, dass man jede Situation des Fühlens so sich begleitet, dass die Möglichkeit des Tiefersinkens entsteht und sogar die Möglichkeit des Aufwachens entsteht, wo gar kein spiritueller Lehrer in der Nähe ist, sondern einfach durch das eigene sich richtig begleiten entsteht. Und diese innere Klarheit ist natürlich nach dem Aufwachen mindestens genauso gefragt, wo es um diese Entdeckung dieser verschiedenen ichhaften Strukturen geht, wenn eine Gedankenwolke auftaucht. Das geschieht noch am ersten Tag des Aufwachens. Die verschwindet wieder. Am nächsten Tag auch nochmal. Am zehnten Tag vielleicht stärkere Gedankenwolken. Wenn ich weiß, dass jeder Gedankenwolke ein Wunsch zugrunde gelegen hat, der aufgetaucht ist und den ich in der Regel nicht wahrgenommen habe. Die Gedanken haben mit dem Wunsch gar nichts zu tun. Aber der Wunsch, der aufgetaucht ist, hat denjenigen in eine innere Bedürfnisspannung versetzt und diese Spannung wirkt auf das mentale System so, dass Gedanken erzeugt werden, um diese Spannung aushalten zu können und lösen zu können. Wenn derjenige dann entdeckt, bei einem war das mal so dramatisch, weil es so sehr zunahm mit den Gedankenwolken, dass er schon fast Sorge hatte, wieder einzuschlafen, in seiner Arbeit entdeckte, wieder sich Gedanken machte vor der nächsten Abteilungssitzung, so wie früher fing das wieder an, sagte er. Und dann hat unsere gemeinsame Arbeit verstanden, dass er Angst hatte, in der Arbeit langsamer zu sein, jetzt nach dem Aufwachen, und dass da die Angst mit verbunden ist, dass die Kollegen eines Tages das merken und sagen, so wollen wir aber nicht. Also du kannst dich mit Spirituellen befassen, wie du willst, aber außerhalb der Arbeit. Also wenn das jetzt da, also solche Ängste sich entwickelt haben und hat dann gemerkt, oh, dem zugrunde liegt die Angst, den Job zu verlieren. So, jetzt ist ihm das bewusst geworden, was für ein Wunsch da war. Dann kann man sich mit diesem Wunsch auseinandersetzen, indem man jetzt gegenübergestellt hat, ist mir wichtiger, den Job zu behalten oder die Stille. War die Entscheidung klar und dann hörte das mit den Gedankenwolken wieder auf. Also, das ist das Prinzip. Gedankenwolke wahrnehmen und dann fragen, was war heute Morgen los? Da war doch dieses Telefonat. Da habe ich viel zu schnell zugesagt, merkt man jetzt womöglich, mich zum Kaffee treffen zu wollen heute und jetzt komme ich in Schwierigkeiten. So, dieser Wunsch, das nicht getan zu haben, der ist die Ursache für Gedankenwolken über irgendetwas, weil er die innere Spannung erzeugt. So, indem man diese Prozesse sieht, weiß man, entdecken, was für Wunsch aufgetaucht ist, sich damit auseinandersetzen, den wieder lösen und dann taucht die Stille wieder auf. Also diese innere Klarheit, auch nach dem Aufwachen, ist man der eigene innere Lehrer und ich fühle mich in guter Gesellschaft mit dieser Priorität der Einsicht. So Punjabi, der Lehrer von meinem Lehrer, der auch eine Achterfixierung hatte, wie mein Lehrer auch, ist eigentlich die Essenz der Achterfixierung ist Energie. Shakti, reine Lebensenergie. Und er sagte, Einsicht vermitteln ist viel wichtiger als Energieübertragung, die auch eine Rolle spielt, die irgendwie so eine Basis schafft, auf der man besser arbeiten kann. Aber wenn ich nur auf diese Energie abstellen würde, käme ich mir vor wie ein Drogenhändler, hat er wörtlich gesagt, käme ich mir vor wie ein Drogenhändler und nach 4 oder 6 Wochen kämen die Menschen wieder und wollten wieder von dieser Energie erfüllt sein. Und Einsichten, die entstehen durch innere Erfahrungen im Zusammenhang mit Verstehen, also erfahrungsbasiertes Verstehen, diese Einsichten verschwinden nie im Leben, nie mehr. Und weil derjenige dann nicht angewiesen ist auf meine Anwesenheit als spiritueller Lehrer, würde ich hinzufügen, entwickeln sich diese Einsichten immer mehr zu einem vollständigen inneren Lehrer. Und dann hat die Arbeit eine wirklich gute Chance.
Aber die Beziehung zum Lehrer ist vielleicht auch wichtig, oder?
Was ist?
Die Beziehung zum Lehrer ist auch trotzdem da und wichtig.
Ja, da können wir sagen, also eigentlich können wir da so Goethe zuhören, der sagt, man lernt nur von dem, den man liebt. Das bedeutet, die Beziehung zum spirituellen Lehrer. Die Zen-Buddhisten sagen, wenn du Tee wünschst, dann musst du mit einer leeren Tasse ankommen. Das Gleiche drückt das irgendwie aus. Die Beziehung muss auf Liebe basieren und aufrichtig sein. Das sind die beiden Bedingungen. Und dann kann was geschehen, weil...
Aber es gibt auch Menschen, die wachen auch ohne Lehrer auf, ne? Also passiert auch.
Passiert auch? Manchmal. Das ist das Entscheidende. Manchmal.
Manchmal.
Und meistens sieht man, dass das extreme Lebenssituationen sind, in denen diese Menschen aufwachen, in denen sie, wodurch auch immer, plötzlich das Richtige tun. Nämlich nichts tun. Und das bedeutet, dass sie sich dieser Krise und den Gefühlen, die dadurch ausgelöst würden, sich ganz überlassen.
Ich denke mal, es ist oft auch eine Pattsituation, dass es nicht mehr anders geht. Ne?
Dass es nicht mehr anders geht. Aber innerlich ginge es immer anders, indem man ausweicht und verrückt wird oder sonst irgendwas tut. Ne? Oder depressiv wird oder so. Ne? Und einerseits ist es die Pattsituation, wo es nicht mehr geht. Ja, wie bei Ignatius zum Beispiel, der eine glänzende Karriere vor sich hatte im Heer, Offizier aus bestem Hause und so weiter, und dann plötzlich in einer nebensächlichen Schlacht in der Hüfte so verletzt wurde, dass er auch immer nur noch hinten gehen konnte und diese Karriere als Offizier plötzlich schlagartig vorbei war. Das ist, es geht nicht mehr so wie vorher, es bricht alles zusammen. So, jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann hadern und kämpfen und verbissen sein oder ich kann das annehmen, was da ist, dieses Nichts mehr, dieses völlige Fehlen von Zukunft, völlige Fehlen, mich ganz darauf einlassen, fühlen. Dann ist da schon mal eine Voraussetzung geschaffen, dass man sich ganz diesem Augenblick überlässt. Wenn man jetzt den Schmerz darüber und die Ausweglosigkeit nicht im Kopf denkt, was könnte ich tun, was will ich tun, sondern sich dem Gefühl aussetzt, dann hat man eine gute Chance, in die Tiefe zu sinken und Erleuchtung zu finden, weil man wegen des Abgeschnittenseins von der Zukunft, des innerlich Aufgebens und dadurch Hingebens dann zu dem inneren Loslassen findet. So scheint mir das nachvollziehbar und verstehbar, auch bei Eckhart Tolle, wie in diesen kritischen Lebenssituationen Aufwachen geschehen kann, von alleine.
Und der letzte Schritt ist doch Gnade, oder? Also,
ja, es ist insofern Gnade, als ich ohnehin nur etwas dafür tun kann, dass ich mehr loslassen kann. Dass es überhaupt geschieht, ist ein Geschenk. Und dass es in diesem individuellen Fall so geschieht, ist Gnade und Geschenk. Man kann es nicht machen.
Also ob mit Lehrer oder ohne, ist beides, muss Gnade auch damit...
Ist beides Gnade. Und die Gnade fängt ja vorher an. Dass einem überhaupt das Aufwachen ein Thema ist im Leben, ist bereits Gnade. Dass man sich auf die Suche macht, ist Gnade. Auf die Suche nach einem Lehrer. Dass diese, was ja auch noch massiv grassiert, Lehrer braucht man heute gar nicht, ist nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr zeitgenössisch. So, das war früher mal, heute ist jeder sein eigener Lehrer, heute geht es sonst und sonst wie. Alles mögliche. Dem Ausweichen eben inhaltliche Autorität nicht nur zu akzeptieren, sondern für sich auch zu nutzen, sich an die Hand nehmen zu lassen und mit der leeren Teetasse da zu sein. Und das ist dann eben die Schwierigkeit, nicht nur da zu sein, sondern auch so da zu sein, dass das, was gesagt wird, dass man das innerlich in sich hineinlässt und anwendet. Ne? Innerlich in sich hineinlässt und dadurch ganz für sich anwendet, das Fühlen und Nichtstun beispielsweise, das Fühlen und die Impulse in Ruhe lassen und dann entdeckt, die Tonübungen geschehen lässt, so wie sie geschieht, und dadurch in diese inneren veränderten Erfahrungen hineinkommt und dann schließlich in das Tiefersinken hineinkommt. Das heißt, man ist so offen für alles, was der sagt, auch zum Beispiel für das, was er zu anderen sagt, und ist mit der Haltung da, was würde es bedeuten, wenn er mir das sagen würde, ne? So, wenn man mit dieser Offenheit da ist, und das hat nichts damit zu tun, irgendetwas zu glauben, weil ja der Lehrer nach meinem Verständnis und so wie ich arbeite, nichts sagt, was derjenige glauben müsste, sondern ich vermittle die Möglichkeit, Erfahrungen zu finden, indem man innerlich sich auf eine bestimmte Weise verhält, insbesondere still sein, Gefühl Raum geben und nichts tun, zum Beispiel das. Dann macht man eine Erfahrung. Dann merkt man, die Erfahrung kommt, weil ich das und das gemacht habe. Oder ich habe das zwar gemacht, aber der Effekt ist nicht eingetreten. Das kann man erfahren, da muss man nicht glauben. Mit Glauben hat das gar nichts zu tun. Und wenn aber der Effekt nicht eingetreten ist, dann geht es darum, ist der jetzt in der Lage und bereit, weiter daran zu arbeiten? Ist der nicht eingetreten, weil die Anweisung schlecht war, weil ich die Anweisung nicht richtig verstanden habe, weil für mich, weil ich ein Sonderfall bin und irgendetwas anderes noch zu tun ist, ne, dass man das dann weiter erfragt, um dieser Einsicht neue Chancen zu geben, die dann entstehen könnte. Also so macht die Arbeit irgendwie in meinen Augen Sinn und so funktioniert sie vor allem.
Eine Frage hätte ich noch, die jetzt, also was ist Liebe für dich? Oder wie kommt die Liebe ins Leben?
Durch zweierlei. Vielleicht sogar drei, wenn ich genau nachdenke. Die Liebe kommt ins Leben durch die Unendlichkeit. Durch das Aufwachen, die Erfahrung der Stille, wird die Stille erfahren als Liebe. Wir haben eine interessante Übersetzungsarbeit, dass wir das Sat Chit Ananda als Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit, was in Indien die Qualität des aufgewachten Seins ausdrückt, haben wir verändert in Leere, Bewusstsein und Liebe. Das ist eine Veränderung. Glückseligkeit und Liebe, ist das dasselbe? Nicht ganz. Liebe beinhaltet mehr eine Bezogenheit als Glückseligkeit das beinhaltet. Das ist eine Veränderung. So, und jetzt versteht man die Unendlichkeit, erfährt sie als das, was man ist, und versteht die Unendlichkeit aber auch als das, die Leere, auch als das, aus dem alles entsteht. Das ganze Leben entsteht, das ganze Universum und man selbst schließlich auch. Und man fragt sich, was ist das für eine Leere, aus der all so etwas entstehen kann? Und dann fragt man sich vielleicht und womöglich auch, wenn diese Lehre die Möglichkeit hat, all das entstehen zu lassen, warum tut sie das? Ich denke, die einzig tragfähige Antwort ist, sie tut es als Liebe und aus Liebe. Aus Liebe zum Lebendigen. Sie gibt dem Raum. Sie schafft das, was ist, lässt es entstehen, gibt dem Raum und lässt es entfalten. Das ist das, was ich vorhin schon als Liebe so benannt habe. Dem, was ist, Raum geben und nicht nur das, wie es jetzt ist, sondern auch, wie es sich entfalten möchte. Das heißt, der ganze Grund des Daseins ist nichts anderes als Liebe. Die ganze Stille, aus der etwas entsteht, ist nichts anderes als Liebe. Wenn wir uns jetzt oder wenn wir dem begegnen, der Leere als das, aus der auch wir, das heißt auch dieser Organismus, nicht nur wir als Leere, sondern auch der Organismus, der selbst wieder ein Gefäß für die Leere ist und aus der Leere ist, wenn man dem begegnet, was für Gefühle löst es aus? Dankbarkeit, Staunen und eine Antwort. Die Antwort ist wiederum Liebe. Die Liebe beantwortet die Liebe, aus der alles entstanden ist. Wie könnte, welche andere Antwort könnte die Liebe hervorrufen? Wenn wir das sehen, dann ist die Liebe in doppelter Weise da. Einmal ist sie da, weil wir selbst Stille und Unendlichkeit sind und uns als das erfahren und diese Unendlichkeit als Liebe und glückselige Liebe erfahren. Und gleichzeitig, indem man versteht, dass das Geschenk des Lebens Ausdruck und Folge von Liebe ist, ist in der Annahme dieses Geschenkes die Antwort, die sich daraus bildet, Liebe, die in einem selbst entsteht. Liebe zu allem, was lebt. So, und auf diese beiden Weisen, glaube ich, wenn man diese beiden Weisen, sich für diese beiden Weisen öffnet, für die Unendlichkeit durch das Aufwachen und für die Begegnung mit der Unendlichkeit als dem Grund allen Daseins, dann ist die innere Erfahrung die Liebe. Und das ist, glaube ich, wie die Liebe wirken möchte.
Ja, schön.
Ich habe dadurch hat sich in der letzten Zeit ein Akzent in der Arbeit, in meiner Arbeit hinzugekommen, wo die Stille nicht nur als Stille wahrgenommen wird, mit den zwei Seiten der Leere als Grundlage der Weisheit und der Liebe als Grundlage der Fülle, sondern diese zweite Seite auch, sagen wir mal, vollständiger wahrgenommen wird, was es bedeutet, dass ich mich erlebe als etwas, das geschaffen ist aus der Leere, aus der Liebe und das fällt ja auf, geschaffen ist als ein Wesen, das selbst schöpferisch tätig ist. Jeder Mensch ist schöpferisch, egal, ob man ein neues Rezept entwickelt, ob man einen neuen Weg findet, irgendwo hinzukommen, ob man jeden Tag ein bisschen schöpferisch. Die Menschen, das ist Wesensmerkmal. Sind schöpferische
Wesen. Aber schon aus der Ungetrenntheit raus, oder? Ist das wirklich so separat?
Es, zu schöpfen? Es ist... Du meinst aus der Leere?
Natürlich. Ja.
Der Mensch ist selbst aus der Leere entstanden und etwas, was selbst schöpferisch tätig ist und dadurch der Leere gleicht, in diesem materiellen Dasein. Das Schöpferische richtet sich auf das materielle Dasein. auch auf das Miteinander. Das gehört auch dazu. Das gehört auch der Geist hier, dieser Verstand, nicht der Geist an sich, aber der Verstand gehört zum materiellen Dasein. Ne? Dass man da keine falsche, dass man das mit einbezieht. Der physische, der emotionale Körper und der verstandesmäßige, der mentale Körper. Das ist alles die materielle Sphäre. Und da gleichen wir der Lehre insofern, als wir mitschöpferisch sind. Wir sind mitschöpferisch. Wir haben ein Wesensmerkmal der Lehre, die aus sich selbst heraus schaffen kann, ins materielle Sein hinein sich manifestieren kann, sind wir, gleichen wir auf eine bestimmte Weise, unabhängig vom Ausmaß. Vielleicht hat man eine schöpferische Lösung für die Reparatur des Fahrrads, ohne eine neue Schutzblech kaufen zu müssen, kriegt man eine Art, es so zu flicken, dass es gut funktioniert. Eine schöpferische Sache, ne? Nicht gleich ein Schaffen eines ganzen Universums, natürlich nicht, ne? Nur ein kleines bisschen. Aber die Art des Daseins.
So. Ja. Ein kleines bisschen Universum dann, was man schafft.
Ja. Und dieses Schöpferische geht gar nicht anders zu betrachten als gegründet in Liebe, weil das ist der einzige Bewegungsimpuls, dass überhaupt etwas entsteht.
Ich weiß, dass du den christlichen Mystikern angetan bist. Haben die auch Platz im Training oder ist das was da gar nicht mitspielt?
Die christlichen Mystiker, denen ich anhänge, Johannes Dauler und Meister Eckhart, es gibt in der Spiritualität zwei Wege, mit denen man versucht, der Erleuchtung nahe zu kommen. Der eine Weg ist üben, 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 üben. Den ganzen Tag ein Mantra singen, das ist eine große Übung und Übungsleistung. Den Atem zu beobachten, ist üben. Innere Zustände von Stille einüben, ist alles üben. So, das ist der eine Weg. Der andere Weg ist das, was ich jetzt auch beschrieben habe. Das ist nämlich die innere Haltung verändern dahin, dass es zu einem vollständigen Loslassen kommen kann und zu einer Hingabe kommen kann. Das aber verursacht noch nicht die Erleuchtung, sondern durch die Hingabe wird eine Tür geöffnet, dass Erleuchtung mit mir geschehen kann. Das ist nicht ein Weg des Übens, sondern es ist ein Weg der radikalen inneren Veränderung von Haltung. Man kann sagen, im Kern ist es, dass die Haltung, zu der wir konditioniert sind, ist die Haltung des Machens, Kontrollierens und Gestaltens. Das ist das, wie wir konditioniert sind, erzogen sind, sozialisiert sind, was auch immer. Und jetzt plötzlich eine Haltung des vollständigen Geschehenlassens einzunehmen, dem gegenüber, ist eine komplett andere Art, da zu sein. Und wenn das geschieht, dann geschieht eine innere Revolution. Nicht ein Einüben von etwas, sondern verändert sich die Struktur durch dieses in die Tiefe fallen, durch das Hineinkommen, durch den Durchbruch, nannten die christlichen Mystiker das, und die hatten diesen Weg im Auge, nicht nur im Auge, sondern haben ihn verfolgt und haben den Menschen auf diesem Weg begleitet, des radikalen Loslassens und der radikalen Hingabe. Und dann geschieht das Aufwachen als ein plötzliches Aufwachen, nicht ein Hineinüben, nicht aufrechterhalten von Zuständen und so etwas. Mir wird immer ganz furchtbar, wenn ich sowas überhaupt nur solche Vorstellungen. So, und insofern ist das die Grundlage. Aber noch in zweiter Hinsicht diese Auseinandersetzung mit den zwei Aspekten der Unendlichkeit. Die Unendlichkeit, die ich erfahre, als die ich bin, das ist die Beziehung von Identität. Und die Unendlichkeit, die ich wahrnehme als der Grund des Schaffens und Geschaffenseins, das ist tatsächlich ein Gegenüber. Und diese beiden Seiten, die hatten im ersten Training bereits einen wichtigen Raum. Diese Auseinandersetzung ist eine wichtige Auseinandersetzung für die Vertiefung des Aufwachens, da bin ich ganz sicher. Und insofern spielt da so etwas wie christliche Mystik auf jeden Fall mit hinein.
Okay. Da hätte ich vielleicht auch eine ganz kurze Frage. Aber du hast auch ein Bild von Ramana hinter dir, ne? Also was bedeutet Ramana da für dich? Oder ja?
Ramana ist der Weise, der das Aufwachen in die moderne Welt gebracht hat. Bin ich ziemlich sicher. Das ist, man sieht schon, dass alle zeitgenössischen Lehrer, die hier im Westen rumlaufen, fast alle sich auf Ramana beziehen und also von ihm inspiriert wurden und von seinem Schüler Punjabi. So, und Ramana hat ja gezeigt, durch sein Leben, durch sein Aufwachen gezeigt, der hat nichts eingeübt vorher, ne? Der hat genau gezeigt, wie Aufwachen geht, nämlich er hatte Angst zu sterben, indem ich mich diesem Augenblick so stelle, und da wollte er, wenn er schon sterben muss, genau mitkriegen, was da passiert. Das heißt, ich bin ganz auf diesen Augenblick ausgerichtet. Eine Zukunft gibt es nicht mehr. Wenn ich jetzt dem Tod, ich weiß nichts über die Zukunft, dann brauche ich noch keine Gedanken, kein Konzept zu machen und die Vergangenheit nicht. Und dann bin ich nur diesem Augenblick, setze ich mich aus. Und indem ich dann von diesem Augenblick erfasst werde, das ist die Haltungsveränderung, ist da geschehen. Und durch Hingabe und Loslassen, durch Einlassen auf diesen Moment des Sterbens und dadurch ganz von diesem Augenblick erfasst zu werden, als die Voraussetzung, Erleuchtung zu finden, als dieses Ereignis des Durchbruches. Und da ist es offensichtlich, wie Aufwachen funktioniert, und das Stillsein als Ausdruck dieser Haltung, das entspricht vollständig dem, was Johannes Tauler und Meister Eckhart gelehrt haben. Das ist gar kein Unterschied mehr. Und deswegen ist das Großartige, dass er die Menschen daran erinnert hat und dann sagt, hört auf mit den Übungen, und er hat es wieder in Erinnerung gerufen, ne?
Mhm. Ja. Okay. Ja, Christian, vielen Dank für das Interview.
Euch muss ich danken, ihr habt den ganzen Aufwand treiben müssen.
Haben wir gern gemacht, oder machen wir gern.
Ja, das ist so schön, dass du diese Arbeit machst, das ist so schön. Und ihr beiden, dass du ihn so unterstützt, das ist...
tiefer geworden und kommt häufiger. Und der Zugang zur Stille ist leichter geworden. So.
Ja, die Stille hat sich definitiv verändert im Laufe des Trainings, vor allem insbesondere seit vielleicht März diesen Jahres, so dass ich mehr die Stille, auch die Leere wahrnehme. Manchmal so männlich, im Moment, ich fahre mit dem Fahrrad und auf einmal ist alles leer. Und dass die Stille wahrzunehmen auch schneller geht, wenn ich bestimmte Übungen mache oder einfach mich nur darauf ausrichte, jetzt loszulassen, was mir gerade durch den Kopf spukt, dann geht es schneller und ich bin wieder da in der Stille mehr unterwegs.
Ja, es hat sich eindeutig verändert. Das habe ich ja sogar gestern oder so mal auf dem Sprungbrunnen gesagt. Als ich angefangen habe, habe ich immer irgendwie nach der Stille gesucht und die irgendwo versucht zu finden. Und im Laufe der Zeit habe ich quasi dieses Gefühl bekommen oder diese Zuversicht, muss man fast sagen, dass die Stille omnipräsent ist, dass sie eigentlich immer da ist und dass es im Grunde genommen nur eine Entscheidung von mir ist, ob ich sie wahrnehme oder ob ich sie nicht wahrnehme oder ob ich sie mit irgendwas überdecke oder also ein eklatanter Unterschied von der Wahrnehmung der Stille.
Ja, die Stille ist tiefer geworden. Und ja, ich bin öfters wieder in sie hineingerutscht, gefallen. Oder die Stille ist ja eigentlich immer da, nur manchmal denkt man, dass sie weg ist. Und ich habe das Gefühl, durch das Training, durch die Übungen, habe ich immer wieder den Weg besser hineingefunden und ja, vor allen Dingen ja, mit den Polaritätsarbeiten. Also einfach, ja, es ist stiller geworden. Durch das Training.
Ja, die Stille hat sich sehr verändert im Laufe des Trainings. Ich würde sagen, in den Arbeitsprozessen oder in den eigenen Prozessen, die meine Persönlichkeit betreffen, Klärungsprozessen, war die Stille sogar zurückgetreten und die Arbeit stand im Vordergrund. Aber nur um sich danach deutlich zu vertiefen. Und so wurde oder ist mir klar, dass eine Vertiefung der Stille für mich immer mit innerer Arbeit einhergeht. Und je mehr Themen ich in mir löse, umso mehr Raum kann ich der Stille geben und umso mehr Raum hat die Stille in mir.
Also die Stille hat sich immer wieder vertieft, wenn ich auf Retreats war und das ist natürlich geschehen durch die Arbeit im 18-Monats-Training, aber während des Trainings war das oft so viel Arbeit und wenig gerade im Moment spürbar Vertiefung. Aber dann im Nachhinein war das dann immer sehr stark wahrnehmbar, dass sich die Tiefe, weil die Stille vertieft hat und dass die Kompetenz einfach gestiegen ist, wie das funktioniert. Also wie ich mich der Stille öffnen kann. Das ist jetzt zum Ende hin sehr viel klarer.
Ja, sag ich dann. Deutliche Veränderung. Am Anfang war die Stille da und nicht oder weg. Und dann war es so, dass ich bemerkte, dass sie eigentlich immer da ist. Aber wenn etwas hochkommt, vielleicht sich zeigen will, oder sich etwas noch einmal zeigen will, vielleicht noch deutlicher, dann war das so wie, eher so wie wenn die Wolke die Sonne verdeckt. Aber das Bewusstsein, dass die Stille da ist, war auch da. Das war von mir so. Und dann hat sich das noch mehr gewahrt, dass sie, ich weiß nicht, immer da ist, aber mehr oder weniger. So, und ja, ja, das ist dann meine Fehlzeichen. Manchmal ist auch einfach ein Glücklichsein da. Ja. Und dann noch ein Moment da, also, das hat plötzlich noch mehr präsenter. Es ist also wie eine Entscheidung, nach einer Trennung war das. Wie die, also da, wo die Liebe ist, will die Liebe da zu sein. Dass die Liebe so wie der wichtigste Aspekt ist. Weil, auch wenn viel Schlimmes und so da ist, glaube ich, dass die Liebe immer ein bisschen stärker ist. Und es gibt mir eine Gelassenheit, so einfach eine, ja. Das ist so, ja.
Es hat sich generell zur Welt und zu mir alles verändert, grundsätzlich. Durch das, dass der Fokus auf mir und meinem Gefühl liegt, was ich zur Welt habe und zu mir, was vorher in der Form nicht der Fall war, hat sich die komplette Beziehung zur Welt und zu den Mitmenschen geändert.
Das finde ich jetzt schwierig zu beantworten, weil das so ein Prozess ist. Es verändert sich immer was. Ja, ich glaube schon, dass es sich verändert hat in die Richtung, dass mehr Liebe da ist oder mehr Liebe fließt oder zum Ausdruck kommt. Und sowohl die Liebe zu mir selber wie die Liebe zu den anderen.
Also zur Welt, was sich verändert hat, ist, dass ich mit den Sinnen intensiver wahrnehme. Ich merke das insbesondere, wenn ich liebe die Natur und wenn ich den Wind und die Sonne und das Meer und was weiß ich, also diese ganzen, das Fallen der Blätter jetzt im Moment, das entzückt mich irgendwie mehr als früher. Es ist mehr so, dass mich das wirklich zutiefst erfreut. Die Beziehung zu den Menschen ist nach wie vor irgendwie problematisch. Ich bin da. Vielleicht ist es ein Stück bewusster, welche Muster in mir ablaufen. Aber ich hatte oft noch sehr die Angst vor Unsicherheit und so. Das ist mich irgendwie oft noch ganz ehrlich, ja.
Es hat sich ganz viel verändert. Ich spüre oft so eine riesengroße Liebe und ja, auch die Gefühle sind tiefer geworden. Manchmal so tief, dass meine Umwelt das
ja, dass meine Umwelt das nicht ganz versteht, aber meine Gefühle sind authentischer geworden. Sie ranken sich nicht nur um Geschichten, sondern manchmal sind sie einfach da und auch die Gefühle eben zu denen, die ich liebe und die da sind und zu mir selber. Da hatte ich lange so, habe ich in diesen Außengeschichten gelebt und jetzt fühle ich meine eigenen Gefühle, die bei mir sind. Das ist viel, viel stärker geworden. Ja, viel tiefer und ich kann jetzt auch die Liebe zu mir spüren.
Also erstmal zu mir. Ich bin ein ziemlich rigider Typ und ja, genauso war ich sozusagen sehr, sehr lange mit mir und ich kann feststellen, dass da so mehr Gelassenheit, mehr Toleranz, mehr, ja, mehr Liebe vielleicht, mehr Güte mir gegenüber irgendwie Einzug gehalten hat. Jetzt mit anderen Menschen. Also bei anderen Menschen bilde ich mir ja immer ein, dass ich versucht habe, die sowieso besser zu behandeln als ich selber. Aber da bin ich halt manchmal auch so einer Show oder so einem Wollen auf die Schliche gekommen und denke, dass ich inzwischen weniger Show machen muss. Also mit anderen Menschen. Dass es die Möglichkeit gibt, auch einfach mal so zu sein und ob die mich dann mögen oder nicht mögen, ist nicht mehr so relevant. Und jetzt zur Welt. Ja, als Olle Greenpeacerin 19 Jahre lang habe ich eine bestimmte Weltsicht. Da kann ich, glaube ich, nichts zu sagen. Also ich habe, es ist vielleicht ziemlich vorgeprägt und da gehe ich, glaube ich, auch ziemlich konform mit dem, was Christian sagt.
Was sich am meisten verändert hat, ist meine meine Fähigkeit beziehungsweise also ich kann einfach mehr zulassen, was gerade ist. Also nicht immer, klarerweise, aber ich kriege das auch vor allem mit bei meiner Tochter, dass ich sie viel mehr sein lassen kann, wie sie ist und dass ich viel weniger Angst habe, dass ich was dazu beitragen müsste, dass es ihr gut geht oder dass ich sie lenken müsste. Das merke ich jetzt in Bezug auf sie. Ja. Und dass ich mehr den Fokus drauf lege bei Freunden und bei Menschen um mich herum, mehr authentisch zu sein und auch mir wünsche von den anderen, dass zwischen uns mehr Authentizität ist. Und das ist manchmal holprig. Mit mir selber merke ich schon, dass mehr Liebe da ist für mich und dass dass ich immer mehr heilen kann, manchmal heilen darf.
Die Veränderung zu mir selbst, ich bin viel geduldig mit mir. Ich bin meistens nicht so sehr verpasst in der Branche wie früher. Ich bin auch nicht betriebsam, so getrieben ich habe kein Vertrauen auf das Ganze ist da. Und ich war aber nicht mehr so viel zu tun. Und in neuen Bereichen mehr. Auch in der, wo kommt mir das jetzt hin? Sogar in der Sexualität. Es ist nicht mehr das Tun, sondern es ist die Erfahrung des Seins auch. Ja? Es ist viel und viel. Es ist einfach bereichender. Es ist auch meine Freundin hat gesagt, für sie merkt den Unterschied, weil für sie da nicht mehr so eine Erwartung da ist. Und dass sie das auch wieder ruhig und einfach ein getragen sein. Ne? Und das fand mich auch. Da hat sie jetzt diesen Aspekt auch.
Der größte Gewinn ist der Zugang zur Stimme. Allem, was damit verbunden ist. Eben. Die Liebe. Die Lehre. Das zu erfahren oder das erfahren zu haben, da hinzukommen und daraus und damit jetzt zu leben. Das ist
ja, ein ganz großer Gewinn ist, dass es so vielschichtig ist, dass man wirklich auf so verschiedensten Ebenen arbeiten kann, Körper, Seele, Mind und Emotionen. Das finde ich einfach fantastisch. Die Werkzeuge, die ich an der Hand habe, die ich jederzeit nutzen kann. Es gibt da so zwei, drei Werkzeuge, die ich eigentlich sehr gerne mache. Und dazu gehört zum Beispiel das verbundene Atmen oder diese Übung, was tue ich gerade. Das ist auch zu meinem täglichen Werkzeug geworden. Und die Polaritätsarbeit kann ich noch ein bisschen einladen. Ja. Ja. Also ich finde Antworten auf die Fragen, die sich mir auftun, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Ich habe so ein innere Reichtum. Immer wieder die später Worte zu finden, sage ich einmal, der innere Reichtum immer wieder zu Hause. Zu sein, dass ich ständig auch Veränderungen erweitern oder was es auch sein mag. Toleranz, das ist nicht ein Anhaften, ja. Das müsste ja dann so sein oder. Oder wenn es sich verändert, lohnt sich es wieder nicht, das habe ich doch geglaubt. Und es darf sich verändern werden. Ja, wie diese Droge, ich habe und eben, wenn man so schiebt, man bin so farbig wie Stein von Kindern, aber es muss doch, es darf sich einfach so entwickeln. Und ich darf einfach drin bleiben.
der größte Gewinn ist, dass ich immer mehr meine eigene Essenz spüre und Essenz leben kann. Und das bezieht alle Kontexte mit ein. Der berufliche Kontext hat sich die letzten anderthalb Jahre komplett gewandelt in diesem Kontext. Die komplette Arbeit hat sich geändert, sowohl in der Aufstellungsarbeit als auch im Coaching, als in der Finanzdienstleistung. Das Zurücktreten und das Geschehen lassen in dieser Arbeit und nicht mehr halten zu müssen und nicht mehr schieben und nicht mehr wollen zu müssen, hat das so vereinfacht und so verbessert, dass ich das als einen der Hauptfaktoren oder Hauptgewinne bezeichnen kann. Ganz zu schweigen von dem Gewinn, dass sich die Beziehung, Paarbeziehung, sehr entwickelt hat in dem Prozess und aber auch die Tiefe der Beziehung mit anderen Menschen hat sich von einem oberflächlichen Schauspiel zu einem sehr ehrlichen, respektvollen, tiefen und liebevollen Umgang gewandelt. Letztendlich hat sich alles grundlegend verändert.
Auf der einen Seite eben der andere Umgang mit mir selber. Das ist sicher wichtig, um überhaupt anders wirken zu können, um anderes bewirken zu können in der Welt, wenn man das möchte. Und auch dieser Ausdruck von Resilienz. Ich weiß nicht, ob es im Psychischen gibt, aber im Medizinischen gibt es sowas, also die Fähigkeit, Dinge auszuhalten. Ich glaube, bevor ich Christian kennengelernt habe, habe ich überhaupt nicht gewusst, was ein Gefühl ist. Das ist immer das Erste. Also mir konnte bisher noch niemand erklären, was ein Gefühl ist. Und wann ich fühle und wann ich nicht fühle. Wann ich denke und wann ich fühle. Wann, was weiß ich, wann, so. Das habe ich eigentlich erst verstanden, nachdem ich bei Christian ein paar Seminare gemacht habe. Und dann stellt sich, glaube ich, mit der Fähigkeit zu fühlen, eine Angst ein, dass wenn die Gefühle sozusagen entscheidend sind, ob ich das aushalten kann. Da verspricht die Christian auch manchmal. Und ich weiß, dass diese Abneigung vom Fühlen, also dass das eben chaotisch ist und nicht berechenbar und dass ich das nicht kontrollieren kann, immer meine Angst war. Und dazu die Angst kam, ich kann das nicht aushalten. Was ist, wenn das so übermächtig ist, wenn das so stark ist, dass es mich zerreißt sozusagen. Und ich glaube, aus dem Grund bin ich, abgesehen von der Prägung, also dass ich einen Vater hatte, der Gefühle komplett negiert hat und so weiter, aber das ist wirklich ein entscheidender Grund oder ein entscheidender Faktor, glaube ich, der mein Leben verbessert hat. Also diese Zuversicht, dass das, was an Gefühlen auftaucht, aushaltbar ist. Für mich und auch für andere. Also wenn ich sozusagen bei jemandem nicht nett bin und nicht auch ja und super und schön und alles ist immer bestens, dass der auch damit umgeht, der oder die auch damit umgehen muss, wenn das ein wahrhaftiges Gefühl ist oder wenn das einen gewissen Wahrheitsgehalt hat. Und ich glaube auch natürlich diese Fähigkeit, das eine vom anderen zu unterscheiden, wann faked man und wann ist man wahrhaftig und so weiter, das nimmt sowieso im Laufe der Zeit zu und dazu muss man einfach, oder darf man, ich meine, wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir dafür Zeit haben, das stellt sich hoffentlich im Laufe der Arbeit oder im Laufe der Entwicklung ein, dass man immer besser unterscheiden kann, wann bin ich wahrhaftig und wann betrüge ich mich gerade wieder selber. Und das, denke ich, das hat auch zugenommen. Also diese bessere Fähigkeit, das eine vom anderen zu unterscheiden, wie bei den anonymen Alkoholikern.
Mhm.
gewinnen. Das ist so vielschichtig, dass ich das gar nicht sagen kann. Ja, es ist das, was Christian auch immer sagt, mehr Lebendigkeit. Und was nicht unbedingt bedeutet, dass es einfacher wird. Also was mich immer wieder überrascht, sind durch das systematische Durcharbeiten von Themen, werden in den Übungen Dinge sichtbar, die, von denen ich nicht wusste, dass es existiert. Also das Hindernisse, Probleme, schwarze Flecken, die dann ganz plötzlich und unerwartet auftauchen und die dazu beitragen, dass die Stille viel intensiver wird und ich mich besser kennenlerne, die Beziehungen sich mehr klären und so. Also das ist so ein Teilaspekt von dem, was die Arbeit macht für mich. Und vielleicht noch einen kleinen Zusatz, so eine kleine Anekdote, weil meine Tochter, die ist jetzt 11, und die kriegt da immer ganz viel mit von der Arbeit. Und einmal hat sie gemeint, Mama, mach dir keine Sorgen, ich versuche eh immer, wenn ich Schmerz habe, den zu fühlen. Und das war für mich so schön, weil das hat ganz viel Druck von mir genommen. Ja. Weil sie durch mich, ich muss da überhaupt nichts machen, sie kriegt das eh alles mit. Und das ist so, das kriege ich auch von anderen Müttern mit, dass sie so viel hängen und da so viel festhalten mit dem Kind ist, weil so viel Schmerz damit verbunden sein würde, wenn es dem Kind nicht gut geht. Und auch mit dieser Auseinandersetzung mit dem Tod, wenn da ein Kind da ist, dann ist es nochmal ganz anders. Weil man ist ja für das Kind da, und das Kind braucht einen ja. Und als sie das gesagt hat, konnte ich mich noch ein bisschen besser mit dem Tod versöhnen. Weil ich das Vertrauen habe jetzt, dass sie das einfach macht, dass sie das kann. Ja, der größte Gewinn ist das Aufwachen, ist so einfach dieses Geschenk, diese Gnade, mit allem verbunden zu sein und da zu sein und ja, das alles zu spüren, alles darf sein, alles darf da sein und die Gefühle dürfen da sein und jetzt weiß ich auch, mein Herz hat genug Platz, dass die Gefühle da sind und ich muss sie nicht mehr unterdrücken. Und ja, und dann ja, durch Christian habe ich diese Unendlichkeit, in der wir alle sind, durfte ich die erleben und diese Freude, diese unglaubliche riesengroße Freude und Liebe. Und da bin ich total dankbar, sehr dankbar.